Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Tag. Ich war in London.
Wow.
Ja, ich habe mir irgendwie, also ich liebe ja London sehr. Ich wollte ja eigentlich mal dahin umgezogen sein. Also ich habe mir vor ungefähr 15 Jahren gesagt, ist gar nicht mehr, das muss so ein bisschen länger her sein, sogar 17, sagen wir mal. Mit spätestens 35 will ich in London wohnen.
Mhm.
Hat nicht geklappt. Aus gutem Grund, also weil das Radio ist dazwischen gekommen. Sonst hätte ich wirklich alles daran gesetzt, dahin umzuziehen. Und weil das nicht geklappt hat, fahre ich da so wenigstens einmal im Jahr, versuche ich dahin zu fahren und da irgendwie so ein bisschen zu sein. Was jetzt was halt auch ein bisschen albern ist, wenn du so 3, 4, 5 Tage in London rumgeigst, zu glauben, du seist da. Aber da war ich gerade und das war sehr angenehm. Und ich habe 2 bittere Erkenntnisse mitgebracht. Möchtest du sie hören?
Teile sie mit mir.
Gut.
Mit uns.
Erstens, ich kann nicht fotografieren. Ich bin nicht in der Lage zu fotografieren. Ich kann keine schönen Fotos machen. Das war die erste bittere Erkenntnis, die ich natürlich auch irgendwie abschwächen muss dann hinten raus nochmal. Weil ein paar schöne Fotos sind es geworden, aber gut. Und die zweite bittere Erkenntnis, und die betrifft auch dich, liebe Alexandra.
Mich.
Es gibt in Deutschland praktisch kein ordentliches Essen.
Ja, das ist ja nichts Neues. Das ist ja eine Erkenntnis, die du aus buchstäblich jedem Land mitbringst, oder?
Die ich aus wo mitbringe?
Aus jedem Land, das du besuchst.
Ach so, aus jedem Land. Anscheinend. Ja, als ich neulich in Frankreich war, habe ich auch feststellen müssen, dass es in Deutschland praktisch kein ordentliches Essen gibt. Also vor allen Dingen nicht, wenn du... Du denkst, ich möchte jetzt gerne mal essen gehen für so einen mittleren Preis, weißt du?
Mhm.
Also für kleines Geld ordentlich essen zu gehen, das ist sowieso unmöglich, aber das wussten wir ja vorher schon. Aber so für einen mittleren Preis, ich sag mal so für, weiß ich nicht, so das so 20 Euro ja, pro Person. Also eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein bisschen Getränke, vielleicht hinterher noch ein Kaffee oder so, für einen 20er. Sowas in Deutschland in einer zumindest bemerkenswerten Qualität zu bekommen, es muss ja nicht jetzt Oberklasse-Essen sein oder so, erscheint mir unmöglich.
Mhm.
Und vor allen Dingen in Berlin. Hier leben 3,5 Millionen Menschen und die scheinen alle einfach nur Scheiß zu fressen. Das macht mich total irre. Ich kenne kein ordentliches indisches Restaurant in Berlin beispielsweise. Obwohl es hier lauter indische Restaurants gibt.
Ja gut, aber auf die indischen Restaurants kommst du jetzt, weil es in Großbritannien so viele gibt.
Weil ich in Zweien war, in Zweien war, die extrem gut waren.
Mhm.
Und ich mich wirklich gefragt habe, warum kriegen die indischen Restaurants hier in Berlin es nicht hin, auch nur ansatzweise so gutes Essen zu kochen? Weil die Zutaten sind ja eigentlich identisch.
Indisch?
Indisch identisch.
Ich weiß nicht. Also ich weiß von vielen indischen Gerichten zum Beispiel, dass sie migrantische Gerichte sind. Badam Pasanda zum Beispiel wäre sowas. Das ist in England entstanden, durch Fusionsküche von indischen Migranten. Und das ist eigentlich so das indische Essen, was echt gut ist, diese Fusionsküche.
Mhm. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass das indische Essen, das ich hier in Berlin zu mir nehmen kann, von indischen Einwanderern oder indisch-pakistanischen Einwanderern im Wesentlichen konsumiert und erfunden wurde, die auf schlabberig zusammengekochtes, lasches Zeug stehen.
Ja.
Das ist aber auch irgendwie keine hier, setz mal ein Wort ein, das jetzt echt passt.
Nicht das Gelbe vom Ei.
Nicht das Gelbe vom Ei, genau. Das ist aber auch kein Dotter.
Ja, das ist kein Dotter, nee.
Kulturdotter. Der Dotter der Kultur ist. Der Dotter der Kultur zerfließt in indischem Essen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, das ist wunderschön.
Sehr gut. Dankeschön.
Ich habe ja
ist
mal.
Ist nicht der Dotter oder das Dotter?
Was?
Jetzt haben wir wieder den Salat.
Der Dotter. Und Dotter. Kennst du das englische Wort dafür?
Yoke.
Ja.
Nee, Jolk. Nee.
Jolk. Eckjolk oder so.
Eckjolk, genau. Ja. So, das habe ich erlebt. Und was hast du erlebt? Wir haben uns ja lange nicht gesprochen.
Ja, ich war
jetzt
auf...
Jetzt musst du aber auch der Hörerschaft mal ein bisschen was...
Hallo, ich war in Salem.
In Salem?
Ja, Salem, aber nicht das, was man kennt aus der amerikanischen Literatur wegen der Hexenprozesse im 17. Jahrhundert, sondern das Salem am Bodensee.
Ja, das ist da, wo dieses Internat ist, ne?
Ja, genau.
Ist das nicht, da ist doch neulich mal ein Flugzeug draufgefallen oder so ähnlich, da gab's doch mal was.
Vielleicht. Auf das Internat? Ich weiß es nicht. Übrigens, ich war mal auf diesem Internat. Also
du bist auf Salem gewesen? Oh.
Nee, ich war nicht pass auf. Ich
die
war
Oberschicht hier.
Oma, nein,
Senden mit der Oberschicht.
Nein. Ach. Ich habe dort habe ich erkannt, dass ich nie diese Schichten erreichen werde. Dass die Kluft zwischen mir und denen riesengroß ist. Und zwar war ich da bei einer oder auf einer Sommerakademie, falls du das was sagst.
Salemer Sommerakademie, nee, sagt mir nichts, was macht das? Ich kenne das von so, ja, erzähl mal weiter, warum sollte
ich. Ich war ja während meines Studiums Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und die veranstalten im Sommer immer solche Seminare, das geht dann 2 Wochen und dann fahren die Stipendiaten alle dahin. Also in diesem Fall war es in Salem und sie haben dann vormittags Unterricht, also Seminare halt, und nachmittags können sie ihre Zeit freigestalten. Und wir waren halt im Sommer da, ich war im Sommer da, das heißt die ganzen Internatskinder waren alle weg. Wir haben ihre Räumlichkeiten genutzt zum Wohnen, zum Schlafen, zum Essen, zum Saufen. Ja. Und ich muss sagen, es war sehr interessant, zumal mein Thema war Politik und Religion und das wurde geleitet von Robert Leicht, den kennst du vielleicht, weil das...
Zumindest den Namen, ja.
Der schreibt für die Zeit, das ja, ist ja, ja. Ein... Und genau, und der hat dann... Also der war auch schon mal auf dieser Schule, also als er selber ein kleiner Bub war. Und er hat ganz furchtbare Geschichten erzählt, was die da für Disziplinarmaßnahmen hatten. Die mussten zum Beispiel, wenn sie irgendwie Mist gebaut hatten, 5-mal im Entengang um das ganze Gebäude laufen. Also so richtig in der Hocke, weißt du?
Das ist doch, so wird man dann zum Bürgertum, oder was ist der Trick? Im Entengang ums Gebäude laufen.
Ich weiß es nicht, aber dieser Mensch ist auf jeden Fall in der Oberschicht angekommen, obwohl er sein Studium abgebrochen hatte, und der war auch Stipendiat dieser Stiftung und die hat den dann nicht mehr gemocht. Mittlerweile
der Herr
Leicht mag sie
hat
ihn.
Sein Studium abgebrochen.
Ja.
Wobei, ist der in der Oberschicht angekommen? Nee.
Naja, weißt du, am Abend haben wir ihn gesehen, wie er in einem Oldtimer so mit... Mit so einem Lederhütchen und alles und Handschuhen rumgefahren ist und ganz stolz, so mit Schal ist er da auf dem Hof vorgefahren. Und das war schon witzig. Also das ist, der hat nicht gewirkt wie jemand, der mit dieser Welt irgendwie nichts anfangen kann. Außerdem habe ich ihn oft erwähnt gehört oder gelesen in den Tagebüchern von Fritz Radatz, der eindeutig sich in dieser Oberschicht bewegt. Und also der ist da schon gut dabei.
Sehr schönes Buch auch, die Tagebücher von
Fritz. Ach Gott, herrlich.
Ich habe es immer noch nicht durch. Ja. Ich lese das halt immer so ein bisschen wie so ein Video. Wie ich so im Internet rumklicke. Mal hier eine Seite, mal da ein bisschen.
Ja, ja.
Und so.
Ja, das ist ganz gut zum Querlesen.
Ja. Querlesen, so nennt man es genau.
So, auf jeden Fall dieses Internat, ja. Das ist im Grunde, man stellt sich ja so ein Elite-Internat vor, also weiß nicht, man stellt sich vor, dass die da in solchen Sälen wie bei Harry Potter oder so pennen, aber das ist eigentlich nur so eine Jugendherberge, also die wohnen da tatsächlich in Jugendherbergszimmern. Und was ich sagen wollte, ja genau, ich war dann unten bei denen im Gesellschaftskeller, wo die halt...
Gesellschaftskeller?
Ja, ich weiß nicht, ob das so heißt, auf jeden Fall, so. Da hängen die halt immer ab, die haben auch so einen wunderschönen Weinkeller, weißt du, so richtig mittelalterlich, so gewölbemäßig.
Auch mit Wein drin?
Und ich glaube schon, ja. Obwohl ich mir da jetzt nicht sicher bin. Aber da hingen Fotos von den Originalschülern. Und ich war absolut schockiert von ihrer physischen Erscheinungsart. Die waren alle...
Dick.
Nein.
Dünn.
Nein, man sah ihnen den Adel an. Ich weiß nicht, die hatten alle kräftiges, glänzendes Haar, große Augen, markantes Kinn. Die sahen eigentlich alle aus, als wären sie Geschwister. Und man konnte richtig...
Mhm.
Ich weiß nicht, als hätte man tatsächlich wie ein Internat schöne Schauspielkinder gecastet.
Vielleicht haben sie das ja wirklich gemacht.
Weiß ich nicht. Da kommt man ja eigentlich hin, also auf dieses Internat, wenn man sehr viel Geld hat oder wenn man ein Stipendium bekommt für die Kinder, die aus ärmeren Häusern kommen, aber sehr talentiert sind. Mhm. Und ich habe gehört, dass diese Stipendiaten voll gemobbt werden von den anderen, die dort qua Geburt sozusagen sich aufhalten dürfen.
Ich habe ein Buch gelesen, wie hieß denn das? Das war von Julia Friedrichs, glaube ich. Gestatten Elite. Ist es. Da hat sie sich mal angeguckt, was es hier in Deutschland so als Elite gibt und sowas. Und es hat dann auch über diese Internate geschrieben und sich angesehen, wie da die Leute so sind und was da eigentlich passiert.
Aha.
Und das fand ich ganz interessant. Ich krieg's, das ist echt lange her, ich krieg's schon 6-8 Jahre her. Ich krieg's jetzt nicht mehr wirklich zusammen. Das war halt so, also diese Internate, die sind dann halt vor allen Dingen dazu da, damit die Oberschichtkinder halt doch noch irgendwie Abitur kriegen. Ne? Weil da gibt's halt genauso viele Leute, die halt nicht die intellektuelle Kapazität haben.
Ja.
Das zumal, also wie überall anders auch. Eventuell ist es da sogar noch ein bisschen stärker verbreitet, weil du natürlich, wenn du vorne und hinten reingeschoben kriegst, eventuell gar nicht wirklich den Drang entwickelst, selber was auf die Reihe zu kriegen. Das kann ja auch noch passieren. Wobei das ist wahrscheinlich auch eher so ein Vorurteil, das weiß ich nicht, ob es da mal
Arbeiten drüber gab oder so. Also ich habe in dieser Stiftung ja mit Hochbegabten zu tun gehabt. Auf jeden Fall mit Menschen, die von der Stiftung als solche geführt werden, gestempelt werden. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Gruppe genauso wenige tolle Menschen kennengelernt wie überall sonst in der Gesellschaft. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt unglaublich viele Menschen mit bildungsbürgerlichem Hintergrund, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang gute Noten hatten, weil sie auch den nötigen Hintergrund hatten, diese Vertrautheit mit Bildungsinhalten, die aber persönlichkeitsmäßig überhaupt nichts drauf hatten.
Ja, klar.
Und das hat mich dann gewundert und ein bisschen auch geärgert, weil die Stiftung eigentlich dafür da ist, Persönlichkeiten zu fördern. Menschen, die ein sehr breites Interessenspektrum haben und auch sowas besitzen wie Herzensbildung oder so. Irgendeine Art von Engagement. Und das habe ich eben bei den Leuten gefunden, vermehrt, die Migrationshintergrund hatten oder die tatsächlich aus Arbeiterfamilien kamen, deren Leben tatsächlich so schwer war, dass sie nicht nur Bildungsinhalte sich reingepfiffen haben, sondern wirklich auch Persönlichkeit und Charakter entwickeln konnten.
Wenn du sagst, die wären so persönlichkeitsschwach, ist das, meinst du das so im Sinne von, das sind im Grunde rücksichtslose Psychopathen, die dann hinterher ganz gute Konzernlenker und also Manager werden oder eher so verschüchterte Nerds?
Nee, verschüchterte Nerds gab es auch sehr viele, die waren aber ziemlich sympathisch. Die waren jetzt nicht besonders vielfältig, das heißt, sie hatten da ihre Chemie-Spezialisierung oder Physik oder so, aber das waren liebe Menschen. Und es gab natürlich auch die BWLer, die klassischen, und die waren echt, nun ja, krass. Ja. Also man kann sie sich wirklich als zukünftige Psychopathen vorstellen. Also als praktizierende Psychopathen.
Psychopathen, sprich Manager. Ja, ja.
Genau.
Schon klar. Manager und Berater, ja, genau. Der Yannick, der wüsste ganz gerne, und zitiert einen Schlagersänger, der singt: Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das Schöne an der Liebe ist, dass man sie machen kann. Und fragt der Yannick: Seid ihr in der Lage, Sex und Liebe zu trennen? Also was geht's dich an?
Ja? Erstens, was geht's dich an? Aber zweitens, ich wollte mal diese Frage an sich kritisieren, weil das, weil ich mir darüber auch schon Gedanken gemacht habe. Ich finde, dass das, ich finde, dass diese Frage kategorisch falsch ist, weil Liebe ist ja irgendwie ein beliebig ausdehnbarer Begriff und zwischen Anziehung in Klammern keine Liebe und Prostitution ist dann ja doch ein ganz großer Spielraum. Weißt du? Weil wenn ich nämlich die Aussage tätige, ich kann zwischen Sex und Liebe trennen, dann würde das bedeuten, ich bin zu Prostitution fähig.
Ja.
Bin ich jetzt aber nicht. Ich kann aber durchaus Anziehung für jemanden empfinden, wo es noch definitiv keine Liebe ist, ja, in unserem romantischen Sinne, und ihn trotzdem sexuell attraktiv finden und mit dem in die Kiste steigen, ja, ohne dass ich sage, okay, das beruht jetzt auf einer klaren Trennung zwischen Liebe und Sexualität.
Das heißt,
weißt du, was ich
Liebe,
sagen will?
Liebe dehnt sich dann letztendlich aus in Richtung auch Vertrautheit, Vertrauen, ja, Zuneigung im Grunde. Also
ja,
du könntest mit einem, jetzt reden wir doch drüber, ne? Obwohl wir gesagt haben, es geht hier nicht an, aber ist ja egal. Könntest du mit einem Wildfremden, also ich weiß nicht, ob Mädchen das haben, Jungs haben das, ich hab das, ich schließe jetzt von mir auf alle. Wir laufen so rum und es läuft eine gut aussehende Frau vorbei und man denkt, uiuiui, die würde ich gerne mal anknabbern oder irgend so ein Scheiß. Ja? Würde ich aber nicht können, weil sie mir fremd ist.
Ja, genau. Da muss irgendwie eine Form von Vertrautheit muss hergestellt worden sein.
Genau. Und die ist variabel, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Die Frage ist tatsächlich ein bisschen kategorisch, ja. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht, weil das auch so ein Ding ist, wo ich oft drüber nachdenke. Weil ich habe auch jetzt letztlich zwei Sendungen zum Thema gemacht, also eine Frind-Ausgabe zum Thema Prostitution und dann auch nochmal einen Blue Moon zum Thema Prostitution und Menschenhandel in einem Aufwasch, weil das ja immer zusammen genannt wurde in der Presse. Und habe da auch echt viel drüber nachgedacht und auch viel mit meinen Gesprächspartnerinnen drüber geredet. Also weil ich eben auch sage, ich bin zur Prostitution nicht fähig. Ich bin auch nicht fähig, die Dienste einer Prostituierten in Anspruch zu nehmen, weil sie mir so fremd ist.
Genau. Genau.
Dann muss ich sie halt kennenlernen.
Exakt.
Ja.
Oder wenigstens irgendwie, du lernst sie kennen und dann, du findest sie toll, irgendwie anziehend, und dann stellst du fest, sie ist Prostituierte. Das wäre was anderes. Als wenn du einfach so anonym in den Puff reingehst und sagst, halt mir hier eine Frau zu. Das, ja. Das geht gar nicht.
Nee, das könnte ich auch nicht.
Und ich sage ja, weißt du, die Liebe, die kann ja schon zwischen zwei Augen entstehen.
Ja, das irgendwie stimmt.
Also ist Augenblick oder irgendwie, man spürt dann automatisch eine Nähe zu demjenigen, obwohl man ihn gar nicht kennt. Und es macht keinen Unterschied, ob das jetzt Illusion ist. Meistens ist es das natürlich, ja, oder
Projektion.
Oder so, oder Projektion. Aber es ist halt wichtig, dass dieses da ist, diese Qualität. Aber wir wollten eigentlich nicht darüber reden. Deswegen schlage ich vor, dass wir eine andere Frage anpeilen.
Wie wäre es mit der von Jan? Jan fragt, kennt ihr Leute, die sehr anstrengend sprechen? Also keine Stotternden oder Lispelnden, die tun es nämlich nicht absichtlich, sondern Leute, die sich dadurch wichtiger bzw. überzeugender fühlen.
Ja, kenne ich.
Ich auch, allerdings ich auch. Ich weiß aber nicht, ob die das machen, weil sie sich dann wichtiger fühlen oder überzeugender, sondern ich glaube, die machen das einfach nur, weil sie doof sind. Auf ihre Weise doof halt. Da sind auch kluge Leute dabei, aber die reden richtig anstrengend und so langsam und gedehnt und kommen nicht auf den Punkt. Boah. Also, das, ja, schlimm. Und genauso, es gibt einen Kollegen, der plappert. Das ist so katastrophal. Der kann nicht einfach sagen, ich möchte bitte A, sondern der plappert und ningelt so lange über alles Mögliche, was um A herum ist, bis irgendjemand sagt, okay, du kriegst A.
Also eine Geschwätzigkeit. So ein,
das ist ja noch nicht mal, das ist eine Ningelei, der ningelt. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist so anstrengend, dass ich den manchmal, und der ist eigentlich ein Vorgesetzter von mir, dass ich den manchmal anfahre und sage, er soll mit dem Scheiß aufhören, er kriegt ja seinen Lutscher. Das ist so krass. es ist wirklich anstrengend, ja.
Was ich auch total geil finde, und ich weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären, ich weiß nicht, wie das von der Stimme her zustande kommt, aber oft haben Menschen mit einer sehr tiefen Stimme die Eigenschaft, an manchen Stellen total krass hochzugehen. Also ja. Beispiel, eine Bekannte von mir, die hat so eine ziemlich deikige, tiefe Stimme, und die sagt dann so, sie findet etwas minderwertig. Weißt du, wie geht dann?
Minderwertig.
Minderwertig.
Keine Ahnung. Das kenne ich nicht. Also meine Stimme wandert gerne mal nach oben, aber das ist dann auch vielleicht so eine halbe Oktave, weil ich auf einmal anfange, aus dem Kopf zu sprechen und nicht mehr aus dem Bauch.
Mhm, okay.
Aber dass ich dann anfange zu kieksen, also kieksen mache ich nur, wenn aus Absicht. Ja,
also ja. Ich kenne das total, habe das schon sehr oft erlebt bei Speakern mit sehr tiefen, sehr angenehmen Stimmen, dass sie, wenn sie sich ein bisschen aufregen, gleich so die Silbe, die rutscht dann richtig zwei Oktaven höher.
Klasse, nee, das habe ich noch nicht erlebt. Aber so anstrengend sprechen, eigentlich reden total viele Leute sehr anstrengend. Und das ist gar nicht mal begründet also das ist gar nicht mal strukturell begründet, fällt mir gerade auf. Also es ist gar nicht mal so, dass die anstrengend sprechen, weil sie alle Vokale dehnen oder sowas, sondern es ist inhaltlich anstrengend. Ich kenne sehr viele Leute, die inhaltlich sehr, sehr anstrengend sprechen, weil sie total monoton sprechen, weil sie total langweilig sprechen, viel zu viele Worte machen, anstatt einfach zu sagen, was sie meinen. Und das sehr gerne auch so im Kollegenkreis und sehr gerne auch bei Leuten, die sich wichtiger finden, als sie eigentlich sind. Mhm. Und das sind immer die Prinzipienreiter. Das ist mir auch aufgefallen. Das sind immer die Prinzipienreiter, die viele Worte machen, ohne dabei unterhaltsam zu sein.
Das stimmt und das ist so das Allerschrecklichste. Und ich habe schon ganze Seminare ausfallen lassen, weil ich den Dozenten nicht ertragen konnte oder die Dozentin. Wenn die Stimme schlimm war, wenn die Vortragsweise schlimm war, das ist für mich einfach so eine Qual, dass nichts rechtfertigen könnte, dass ich mir das Woche für Woche antue. Mhm. Wirklich. Und ich, das sind meistens auch noch die Leute, die sich besonders zum Sprechen berufen fühlen.
Das ist ja sowieso, da musst du nur mal auf die Republika gehen. Da schlägst du, also ich schlag da regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, wo ich mir denke, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig, dich hier auf eine Bühne zu stellen? Erstens bist du total unvorbereitet, du Arschloch.
Ja, ne?
Du weißt Arschloch, seit einem Vierteljahr, weißt du Arschloch, dass du hier einen Vortrag zu halten hast. Bereit dich gefälligst ordentlich vor, du Arschloch. Was glaubst du denn eigentlich, wer du bist, Pisser? Ja? Das. Und dann können sie nicht mal richtig reden. Also weißt du, wenn du wenigstens ein spannendes Thema spannend präsentierst, dann darfst du dann stottern, nuscheln, alles gleichzeitig machen, was irgendwie anstrengend zum Zuhören ist. Aber da sind reihenweise Leute auf der Bühne, die nicht wissen, was sie sagen und wie sie es sagen. Da kriege ich die Krätze.
Ja.
Krätze, auch schön.
Ja, und da gibt es noch ein Phänomen, das kommt häufig vor. Du kennst ja dieses Stilmittel, manche machen das absichtlich, es gibt andere, die machen es unabsichtlich, so wie ich, dass man mitten im Satz irgendwie kurz innehält.
Ja.
Und dann erst weiterredet, weil man irgendwie noch nach dem passenden Wort sucht oder
das
so.
Das habe ich total oft.
Und dann gibt es aber noch so Leute, die diese Technik irgendwie missverstehen, die sagen dann den Satz, Pause. Glotzen dich an und dann kommt der zweite Satz. Punkt. Pause. Glotzen dich an und es ist einfach so, als würde jemand hinter denen stehen, der ihre leblosen Körper per Knopfdruck dazu bringt, diese Sätze zu sagen. Also das finde ich extrem anstrengend und ich weiß nicht, warum die das machen, aber wahrscheinlich denken die, dass sie dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist einfach nur unnatürlich.
Wahrscheinlich wollen die einfach eine Reaktion haben und also vielleicht ist es Unsicherheit, dass sie denken, habe ich jetzt was Falsches gesagt oder habe ich jetzt was Richtiges gesagt? Mal gucken, wie die Reaktion ist. War richtig, dann mache ich weiter. Halt wie so ein Skript, weißt du so, rechts oder links? Ah, rechts, okay, dann weiter mit.
Hm. Ja.
Der Felix wüsste gerne, habt ihr durch die aktuellen Ereignisse und Enthüllungen zum Thema NSA, Prism etc. euer Nutzungsverhalten im Internet umgestellt und habt ihr auch Dinge getan wie den Umstieg auf ein unabgehörtes OS wie Linux oder BSD oder ein neues Smartphone wie dieses Ubuntu-Phone?
Nö.
Frage von, steht hier nicht. CC. Holgi, welche Drogen hast du noch nicht genommen? Die andere, du musst raten.
I don't get it. Ich muss raten, welche Drogen du noch nicht genommen hast.
Achso, okay, du musst raten. Rat mal, welche Drogen ich noch nicht genommen habe.
Was rate ich denn? Aber sagst du mir dann, ob ich richtig lag oder nicht?
Das sehen wir dann.
Okay, also ich würde tippen auf Crystal Meth.
Richtig.
Und Heroin.
Falsch.
Oh.
Okay. Ganz, jetzt wird sie aber ganz verrucht. Was für ein cooler Typ, ey. Und der hat's überlebt. der Carsten Wisst ihr gerne. Findet ihr auch, dass der Moment, wo man zum ersten Mal nach Ladenschluss in seiner eigenen Wohnung sitzt und feststellt, dass das Klopapier alle ist, einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden darstellt? Ja.
Ja.
Wobei ich genug Leute kenne, auch im Freundeskreis, wo ich manchmal Klopapier mitbringen muss. Das heißt, wir treffen uns eh heute Abend, kannst du noch eine Rolle Klopapier mitbringen?
Ja.
Was ich nicht verstehe. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie einem das Klopapier ausgehen kann. Kann ich nicht verstehen.
Klopapier hat man einfach, ne?
Das ist halt, ich kann das nicht verstehen. Wirklich nicht. Also, und wenn dann, also es ist ja tatsächlich auch schon vorgekommen, dass ich irgendwie morgens das letzte Klopapier verbraucht habe und den ganzen Tag nicht dazu gekommen bin, es einzukommen, dann habe ich es halt im Betrieb geklaut. Ja?
Ja.
Also das ist dann irgendwie...
Aber um die Frage mal so auf dieses Erwachsenwerden dingsen. Ich... Ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Erwachsenwerden so ernst genommen habe. Also ich habe auch, als ich alleine gewohnt habe, habe ich auch gemerkt, scheiße, es sind keine Gabeln und kein Besteck mehr da, kein sauberes Gesteck mehr. Bin ich losgegangen, habe mir neues gekauft. Ja. Oder,
ach so.
Oder,
der Ascher war voll, da sind wir umgezogen.
Genau. Keine Wäsche mehr da. Gehe ich nach H&M, kaufe mir einen Strauß Unterhosen. Fertig. Ja. Gelöst das Problem. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob ich das nur so stilisiert habe für meine Slacker-Identität. Keine Ahnung. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich tatsächlich eine Weile so gelebt habe und dass ich mich geweigert habe, anzuerkennen, dass ich die Dinge tatsächlich spülen und waschen muss.
Mhm.
Das ist ja auch furchtbar. Das ist eine schreckliche Erkenntnis, wenn einem zum ersten Mal gewahr wird, wie viel Arbeit es eigentlich ist, einfach nur sich selbst instand zu halten.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ich habe das heute noch, dass ich meine Wohnung vermüllen lasse, ist zu viel gesagt. Also meine Wohnung ist sehr unordentlich. Ich habe auch ziemlich viel Zeug über die Jahre so angesammelt. Und wenn ich hier nicht konstant viel Arbeit reinstecke, dann wird die sehr, sehr unordentlich.
Mhm.
Und ich habe die Erkenntnis zwischendurch immer wieder, dass ich mir denke, so Alter, du musst jetzt halt mal hier aufräumen. Es macht sich nämlich nicht von alleine.
Ja.
Ich glaube, das ist, glaube ich, die wesentliche Erkenntnis beim Erwachsenwerden. Die Dinge machen sich nicht von alleine. Nimm sie in die Hand.
Ja.
So wie es hier aussieht, bin ich echt nicht erwachsen. Verdammt.
Nächste Frage?
Okay. Kein Klopapier. Carsten fragt, was war das letzte Erlebnis, das euer Selbst- oder Weltbild entscheidend verändert hat?
Weißt du spontan was? Ich weiß spontan was.
Ja,
und zwar, ich habe Barbara Ehrenreich entdeckt und ihre Bücher. Ich erzähl mal kurz. Das ist eine Frau, die ist jetzt schon über 70. Und das ist so eine knallharte Skeptikerin, die publizistisch tätig ist aus Amerika. Und die hat eine akademische Ausbildung als Physikerin, hat ihren Doktor in Biologie gemacht, war dann aber journalistisch, investigativ und so eher auf der soziologischen, kulturwissenschaftlichen Schiene tätig. Und die ist in Amerika gefürchtet und wird auch geliebt, weil die so ein Mythbuster ist.
Mhm.
Also die sticht genau da rein, wo es weh tut. Und ich habe zwei Bücher von ihr gelesen und die haben mich dermaßen geflasht, dass ich durchaus sagen kann, dass die mein Weltbild verändert haben. Und das ist einmal eine Art Autobiografie, die heißt Living with a Wild God, also mit einem wilden Gott leben.
Mhm.
Und es geht darin um die Frage, was man eigentlich macht, wenn man Atheist ist und plötzlich Zustände hat, die irgendwie in die Mystik hineingreifen. Und
Marienerscheinungen und sowas.
Nein, nicht sowas. Bei ihr war es so, dass sie als heranwachsendes Mädchen, auch als junge Erwachsene noch, immer wieder sogenannte dissoziative Störungen hatte.
Mhm.
Das heißt, sie war irgendwie sehr lange in der Wüste unterwegs und plötzlich wurde sie von etwas erfasst, was sie sich nicht erklären konnte, was sie auch nicht in Worte fassen konnte. Sie hat sich gefühlt, als wäre sie eins mit allem und irgendwie hat sich alles aufgelöst und sie war dann in der Welt hinter der Sprache. Das heißt, in diesem Zustand, muss man sich das vorstellen, war es so, als hätte sie nie Worte für die Dinge gekannt, die sie sieht, und als könnte sie keinen Bezug dazu herstellen, und irgendwie war das eine mystische Erfahrung. Mhm. Oder genauso beschreibt es eben ein gläubiger Mensch oder ein Buddhist, der meditiert. Im Grunde beschreibt es jeder so, egal wie er zu diesem Zustand gekommen ist. Ich hatte ja auch mal so eine Episode unter Einwirkung von starker Hitze in Ägypten, mhm, dass ich meinte, jetzt eine Gotteserfahrung gehabt zu haben. Und man kann auch durch Drogenkonsum dazu kommen,
sagen,
zum Beispiel
das,
LSD.
Genau, ja.
Was es auch ist, also sie hat halt geschrieben, dass das an ihrem Glauben beziehungsweise ihrer Glaubenslosigkeit nicht wesentlich etwas verändert hat. Sie hat nur erfahren oder bezeugt sozusagen, wenn dieses Gott-Ding, wenn es das gibt, dann ist es alles, aber keine moralische Instanz. Also alles, was die Menschen gerne da reinlegen würden, ist es einfach nicht. Und was ich an diesem Buch so interessant fand, war, dass die Frau wirklich eine knallharte, radikale Skeptikerin ist. Und damit meine ich jemanden, der auch seine eigenen Überzeugungen ständig selbst hinterfragt. Mhm. Und das war eine absolut fesselnde Lektüre. Und die zweite Sache, das zweite Buch, was ich von ihr las, war, da gibt es zwei Titel, entweder Bright-Sided oder Smile or Die. Das ist aber eins und dasselbe Buch. Das befasst sich mit der Ideologie des positiven Denkens.
Das ist auch ein solcher Schwachsinn, das, ja.
Es ist großartig. Ich habe das erste Kapitel gelesen und ich hatte einen Tag lang, war ich depressiv, weil es mich so runtergezogen hat. Sie beschreibt, wie sie einmal an Brustkrebs erkrankt ist und dann in Brustkrebs Selbsthilfegruppen kam und so weiter. Und was für eine krasse Positivdenken-Ideologie da einem aufgedrückt wurde. Sie hat gesagt, Frauen, die gesagt haben, Cancer sucks, wurden aus der Gruppe ausgeschlossen. Ja. Die wurden beschimpft, denen wurden Schuldgefühle gemacht. Nein, stattdessen mussten sie sagen, hey, cancer is the best thing that ever happened to me, weil ich habe jetzt gelernt, wie schön es sein kann, das Leben zu genießen und so. Und für die Trauer, für die Wut, für die Enttäuschung, mhm, für die Angst war da überhaupt kein Platz mehr. Und sie zerlegt eben diese ganze Scheißideologie und zeigt, wie viel es kaputt gemacht hat in Amerika. Und auch das hat mich absolut erschüttert, weil es mir gezeigt hat, dass sämtliche Praktiken, die auch ich benutzt habe, um durchs Leben zu kommen, nämlich positives Denken, was ich selber von meinem Amerika-Aufenthalt mitgenommen habe, dass mir das letztendlich mehr geschadet hat, als es geholfen hat, weil es nämlich zu so einer Selbstfixierung führt, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, Kontakte zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten. Das heißt, man geilt sich an sich selber auf bis zur totalen Isolation.
Und du hast noch einen Effekt, der mitkommt mit dem Positive Thinking, nämlich, dass du Misserfolge ausschließlich deinem mangelhaften Positive Thinking zuschreibst.
Exakt, ganz genau.
Und das ist, gerade wenn es dann um Krankheiten geht, ist das halt richtig scheiße.
Ja.
Weil du willst halt nicht, also wenn du Krebs hast und Positive Thinking betreibst, damit der Krebs weggeht, was dir ja auch gerne mal von irgendwelchen Scharlatanen erzählt wird, dass das funktioniert, und er dann nicht weggeht zum gewünschten Zeitpunkt, stürzt es dich noch zusätzlich in
genau,
Krankheit.
Du bist es schuld.
Du bist es schuld. Es ist halt eine Schuldzuweisung aufs Individuum, obwohl du gerade bei Krebs im Grunde nichts dafür kannst, außer du bist Raucher gewesen oder immer noch oder so. Dann hast du es dir höchstwahrscheinlich selbst zuzuschreiben, aber das sind halt auch nicht so viele Menschen, wie dann tatsächlich Krebs kriegen. Also Positive Thinking ist eine ganz große Katastrophe. Das verstehe auch überhaupt nicht, wie es passieren konnte, dass diese ganzen komischen Coaches und Trainer und sonstige Schwätzer es geschafft haben, den Leuten diesen Quatsch einzureden auf teuren Seminaren. Das ist halt auch vor allen Dingen wirklich, ich sage immer Erstsemesterwissen, das weiß ich gar nicht, ob das Erstsemesterwissen ist. Gefühlt ist das Wissen aus dem ersten Semester Psychologie, dass Positive Thinking nicht funktioniert, weil die Einstellung, die Psychologie spricht von einer Einstellung, also das ist so, ne, die Summe deiner Erfahrungen, jetzt Psychologen werden jetzt sagen, nein, das ist viel komplexer, also die Summe deiner Erfahrungen, die dich die Welt durch eine bestimmte Brille sehen lässt, das ist deine Einstellung. Mhm. Und das ist aber was das ist unbewusst.
Ja.
Und Positive Thinking ist halt bewusst, und du hast nicht bewusst eine positive oder negative Einstellung zur Welt oder zu Dingen, genau, oder zu, also zu Phänomenen. Das, die hast du unbewusst und ja, du kannst nicht einfach so, indem du den ganzen Tag grinst wie so ein Privatradio-Moderator, die grinsen den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, also die stehen halt so, ne? Ich grinse jetzt gerade, weil das klingt dann halt direkt viel freundlicher, wenn ich die ganze Zeit grinse, auch wenn, auch wenn ich falsch grinse, klingt das ein bisschen, ja, so. Das macht nicht, dass du auch ein positiver denkender Mensch wirst oder ein Mensch mit einer positiven Einstellung wirst. Und die Einstellung ist aber letztlich das, was dafür verantwortlich ist, wie gut du beispielsweise mit einer Erkrankung umgehen kannst oder so.
So ist es. Und überall da, wo mir das positive Denken geholfen hat, oder wo ich früher gesagt hätte, das war das positive Denken, was mir geholfen hat, waren Dinge, wo ich sowieso Zuversicht hatte, weil es nämlich auf Erfahrung basierte. Nämlich, ich habe erfahren, dass alles, was ich schreibe, irgendwie gut ist oder ankommt. Ja. Und deswegen denke ich positiv, ich habe ja einen Grund dazu. Und dann denke ich an irgendeinen Menschen, der krampfhaft versucht, ein Talent bei sich zu installieren, wie Künstler werden und Bilder malen, obwohl er absolut nicht das Zeug dazu hat. Und der versucht das mit positivem Denken. Du kannst es, du kannst es. Die Leute sagen ihm, hör mal, ich finde, das ist nicht ganz deins. Oder nimm mal die Kandidaten bei Deutschland sucht den Superstar, wie viele Leute davon von ihrem Gesangstalent überzeugt sind, obwohl sie klingen wie ein Waschbrett.
Ja.
Und du kannst denen nicht sagen, dass sie kein Talent haben oder dass sie fehl am Platz sind, denn wenn sie der Ideologie des positiven Denkens anhängen, denken sie, du bist ein toxischer Mensch, der schlecht für sie ist.
Ja.
Und du bist ja nur neidisch und willst die ja nur fertig machen. Und es geht halt immer darum, die Evidenz zu ignorieren mit einer Beharrlichkeit, die echt an Dummheit grenzt.
Ja. Ja. Ja, gut gesagt. Die Evidenz zu ignorieren. Bei mir waren es, also das letzte Erlebnis ist gar nicht so lange her, da kann ich aber nicht en Detail drüber sprechen. Also ich mag da en Detail nicht drüber sprechen. Es ist aber so, dass meine Arroganz mich gerade meinen Traum, mich nicht meinen, sondern mich gerade einen der Jobs gekostet hat, die ich als Traumjob bezeichnen würde.
Ach.
Ich bin nicht gefeuert worden oder sowas. Es ging darum, einen zu kriegen, den ich nicht gekriegt habe. Das ist einer aus der Kategorie Traumjob und den habe ich mir selber zerschrotet durch Arroganz. Das ist sicherlich was mein Selbstbild jetzt mal ein bisschen verändert hat. Also ob's nachhaltig passiert, weiß ich nicht, aber zumindest entscheidend hat das mein Selbstbild verändert. Nämlich, ich habe jetzt zum ersten Mal gemerkt, was heißt zum ersten Mal wahrscheinlich? Nee, eigentlich nicht zum ersten Mal, das hatte ich schon zweimal vorher auch. Es gibt halt immer so ein bestimmtes Maß an Ausruhen auf den Lorbeeren. Weißt du, so, man ruht sich auf seinen Lorbeeren aus,
ja,
ne? Und das geht halt immer nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und diesen Zeitpunkt habe ich gerade offensichtlich überschritten gehabt. Das ist, was ganz interessant ist, das überhaupt zu erkennen. Und interessanterweise hatte ich das schon zweimal in meinem Leben. Vielleicht weiß ich nicht, ob es dazu führt, dass ich dann beim nächsten Mal vorher erkenne, ob das ist das eine, also das, aber wie gesagt, da möchte ich im Detail nicht drüber sprechen. Was sicherlich mein Weltbild entscheidend verändert hat, ist diese Podcasterei hier. Weil ich natürlich, ich mache ja seit ich berufstätig bin, mache ich was mit Medien. Erst als Aufnahmeleiter halt beim Film, das ist so Projektmanagement-Zeugs. Und eben seit 15 Jahren Hörfunk. Und zwar öffentlich-rechtlichen Hörfunk, das, was auch nochmal ein spezielles Ding ist. Also wir sind halt zwar auch quotenfixiert da, aber wir sind ja lange nicht so abhängig von finanziellen Zuwendungen der Industrie, also der Werbekunden und sowas. Und ich habe halt gelernt, Medienproduktion und Medienverbreitung in einer ganz bestimmten Weise zu machen und in einer ganz bestimmten Weise zu verstehen. Und das ist halt die öffentlich-rechtliche im Grunde. Ne? Also wir sind eine, wie auch immer, geartete Kulturvermittlungsinstanz. Fertig. Und irgendwann habe ich dann halt mit diesem Podcasten angefangen. Und das ist tatsächlich, was mich jetzt auch nach fast 300 Sendungen Vrindt immer noch und immer wieder aufs Neue fasziniert, ist, dass ich mich im Grunde auf eine Bühne stelle hier und es eine fünfstellige Zahl von Menschen gibt, die sich das anhören wollen oder zumindest runterladen. Mhm. Ob sie es dann hinterher wirklich hören, ist halt immer noch die Frage. Ich weiß ja nur, wie viele Leute es runterladen. Das ist was, was immer noch nicht in meinem Weltbild angekommen ist. Also mein Weltbild ist eigentlich, ja, es gibt einen Sender und der sendet so vor sich hin. Mhm. Und dazu muss man eine große Institution sein und muss eine große Redaktion betreiben und diesen ganzen Schnickschnack. Stellt sich raus, musst du halt nicht. Du kannst mit einem 50-Euro-Mikrofon und dem Computer, den du zu Hause stehen hast, kannst du sowas machen, was wir hier gerade tun.
Ja.
Und das wird nicht nur rezipiert, sondern es wird auch honoriert. Und zwar unmittelbar durch das Publikum. Es gibt halt einfach, so zwischen 5 und 8% ungefähr oder sowas meiner Hörerschaft, ist halt bereit, mal einen Flatterklick zu geben oder mal eine Direktspende zu machen oder was von der Wunschliste zu kaufen, also was in den Hut zu werfen. Mhm. Das heißt, es gibt nicht nur Applaus, sondern es gibt auch tatsächlich Lebensunterhalt.
Ja.
Und das erschüttert mein Weltbild jedes Mal aufs Neue. Tatsächlich, jedes Mal, wenn jemand so den PayPal-Spenden-Button klickt, kriege ich halt eine Mail. Ja? Und jedes Mal, wenn so eine Mail kommt, sitze ich und denke mir, das ist unglaublich. Und jedes Mal, wenn eine Zahlung aufs Spendenkonto eingegangen ist, denke ich, das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn eine Flatterabrechnung kommt, denke ich, das ist unglaublich.
Ja.
Und dann gucke ich ab und zu mal auf diese Serverstatistiken. Also ich halte jetzt nicht kontinuierlich nach, wie viele Leute die Sendung runterladen und sowas. Es interessiert mich nur halt gelegentlich. Und dann gucke ich so auf vereinzelt Sendungen an, meistens nur so aus dieser Top-10-Liste, was ist denn am meisten gezogen worden. Und bin auch jedes Mal wieder total erschüttert davon, wie viel das ist. Natürlich ist es mir viel zu wenig. Ich hätte gerne viel mehr Reichweite. Ich hätte gerne die Reichweite, die ich im Radio auch hatte, wenn nicht noch mehr. Im Radio das Höchste, was jemals gemessen wurde unter meiner Beteiligung, waren 180.000 Hörer.
Wow.
Fände ich halt total geil, wenn Vrindt das könnte. Ja. So viele sind es nicht mal ansatzweise. Also ist mindestens eine Größenordnung weniger. Aber trotzdem, es ist halt trotzdem extrem viel.
Ja.
Das ist halt, das erschüttert mein Weltbild. Also wirklich. Also es verändert es langsam. Die Erschütterung dauert jetzt einfach schon, weiß ich nicht, fast 3 Jahre. Also ich bin seit 3 Jahren bin ich erschüttert und habe es aber auch noch nicht geschafft, dass mein Weltbild wirklich zu verändern. Also diese Erschütterung, wie soll ich sagen?
Die zu zittert noch, du die zittert noch.
Ich zittere noch, genau.
Ich bebst noch unter der Wucht.
Ich zittere noch und ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist es eigentlich. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das möglich ist.
Ich finde es übrigens auch auf der anderen Seite total krass. Also für mich ist es ein wunderschönes Gefühl, wenn ich selber auf den Flutter-Button drücke.
Ja.
Und mein Dankeschön somit direkt der Person zukommen lasse, die ich meine.
Ja.
Das ist Hammer. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als irgendwie GEZ-Gebühren zu zahlen.
Ja. Andererseits sage ich halt auch immer von den Rundfunkgebühren, vom Rundfunkbeitrag. Der Rundfunkbeitrag macht, zumindest was mich anbetrifft, erst möglich, dass ich das hier mache. Mhm. Weil letztendlich ist es eine Querfinanzierung.
Ja.
Also ich verdiene da gut genug, um was weiß ich, 2 Tage der Woche mich mit Vrindt zu beschäftigen. Ja. Das ist mein Weltbild. Das sind diese ganzen, und das betrifft mich jetzt natürlich ganz intensiv, weil ich, ist halt mein Business hier, Vrindt. Und das betrifft mich aber auch dann in einem viel weiteren Kreis, überhaupt diese ganzen Internet-Momente. Wo du denkst so, ja, krass, das wäre ohne Internet nicht möglich gewesen. Und wenn es nur ist, dass du eine Blume fotografierst und mal auf Twitter fragst, weiß jemand, was das für eine Blume ist?
Ja,
und 30 Leute sagen, ja, das ist eine Chrysantheme. Mhm. Und dann sitze ich auch da und denke mir, das ist so krass. Das ist einfach, du bist halt, du merkst halt auf einmal, dass du Teil eines größeren Ganzen bist da drin.
Ja.
Und das ist halt beim Podcasten auch so. Wir sind halt Teil eines größeren Ganzen. Wir sind halt nicht nur die 2 Pappnasen, die hier vor sich hin senden, sondern da gibt's ganz viel Hörerschaft. Da gibt's die Menschen, die Shownotes schreiben. Und die gehören ja da auch dazu. Das ist ja nicht so, weißt du, so früher beim Radio hat man, das ist auch manchmal sowas passiert, dass dann irgendwie sich irgendwie so Sendungsfans in einem Chatroom getroffen haben oder sowas. Aber das war halt immer so ein die da und wir, ne? Also wir hier der Sender, wir sind hier die Zampanos, wir existieren halt so. Und wenn die sich da im Chatroom versammeln, sollen sie mal machen, ist ja ganz nett. Mhm. Jetzt rückt aber dieser Chatroom viel dichter an den Sender ran, an die Sendungen ran. Also ich hänge jetzt nicht im Chatroom, weil dass die Sendung, also die Sendungsdynamik, wie ich finde, in negativer Weise beeinflusst. Aber die Shownotes zum Beispiel, die rücken ja dicht an die Sendung ran. Diese Sendung wäre ohne die Shownotes halt weniger wert.
Ja.
Und das ist im Selbstverständnis eines Medienhauses ist das nicht so. Ja? Mhm. Das ist halt, du sendest was, das wird von einer definierten oder von einer gewünschten Zahl von Menschen irgendwie rezipiert. Also ne, die Quote stimmt sozusagen. Und dann ist dir der Rest egal, was da drumherum passiert. Und das ist hier halt nicht mehr so. Und das ist auch irre. Das ganze Internet-Ding macht so. Also das ganze Internet macht sowas. Auf einmal redest du mit Leuten, mit denen du sonst nie geredet hast. Und kannst von denen extrem viel lernen. Mhm.
Obwohl da ja auch irgendwie so ein Sättigungseffekt eintritt, oder? Hast du das nicht?
Nee, nicht wirklich. Also ich bin eher genervt, weil es sind halt zu viele Klugscheißer unterwegs. Ich find's halt toll, wenn mir jemand auf eine Frage eine Antwort gibt. Aber auch nur, wenn es eine sinnvolle Antwort ist und nicht irgendwie total originell. Was weiß ich, wenn ich sage, weiß jemand, wo ich einen 28er Reifen herkriege in Oerkenschwick, mir ist gerade das Fahrrad kaputt gegangen. Dann möchte ich als Antwort haben, bei Fahrradschneidereit in der Kirchgasse. Oder
ja,
sowas.
Und nicht Gefühle drumherum.
Und nicht, wieso fährst du nicht mit 26er Reifen? Das ist halt scheißegal, du Klugscheißer. Halt dich raus. Halt dich einfach raus. Du bist auch vor allen Dingen im Zweifelsfall noch nicht mal halb so originell, wie du gerade denkst, dass du bist.
Ja.
Das ist so, ich hab das auch, ne? Ich lese halt auch irgendwie auf Twitter irgendwelche Nachrichten, denk mir, okay, da antworte ich jetzt lustig drauf. Aber ich verkneif's mir halt. Mhm. Und das ist eigentlich das viel größere Problem, dass Menschen vielen Menschen geht jegliches Gefühl für das Maß ab. Oder für die Distanz, für die Nähe, die sie zu dir aufbauen dürfen.
Ja.
Das finde ich ein bisschen sehr unangenehm streckenweise. Also, dass sie einfach, die kommen dir nah und denken, naja gut, der redet ja da ins Internet oder der schreibt ja da ins Internet, dann darf ich ihm auf Augenhöhe
begegnen.
Dann
gib mir das Recht, ja genau.
Und das darfst du halt nicht. Das ist halt immer noch, es ist halt immer noch eine Asymmetrie da. Also, weil ich kenne dich nicht. Und wenn du mit mir reden willst, musst du halt vielleicht dich erstmal einführen über irgendwas. Und wenn es ein guter Witz ist, also wenn es ein wirklich grandioser Witz ist, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn mich einer verarscht. Ja? Aber das dritte Mal, ja, hättest du dir kein iOS gekauft. Und ich habe noch einen. Ja? Mein Selbstbild. Das Erlebnis, das mein Selbstbild entscheidend verändert hat, war die Augenthrombose von letztem Jahr.
Aha.
Die mich gezwungen hat, im Grunde, mein Leben ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Oder meinen Lebenswandel ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Was mir nicht im gewünschten Umfang gelingt, weil die Wohnung ist halt immer noch unordentlich und schmutzig. Aber immerhin habe ich es schon mal geschafft, mein Ernährungsverhalten irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und mein Bewegungsverhalten unter Kontrolle zu kriegen und so. Also ich bin dabei, mein Verhalten zu ändern, zumindest auf zwei Ebenen, eben Ernährung und Bewegung.
Sehr gut.
Und das gelingt mir gerade immer noch sehr, sehr gut. Und das hat mein Selbstbild wirklich entscheidend verändert. Also weil ich feststelle, dass es geht. Einfach nur es geht. Ich kann mit mir umgehen. Ich muss mich nicht einfach nur geschehen lassen.
Ja, exakt.
Ja, es ist,
also ich merke, dass ich bis heute eigentlich gehemmt bin von dem Selbstbild, was ich mir im Schulsport geholt habe. Wenn es um Bewegung geht zum Beispiel. Und ich versuche das eben bewusst zu durchbrechen. Es war ja so, dass ich sehr schlecht in Sport war. Das liegt einerseits daran, dass ich Skoliose habe, also ein Bein ist kürzer als das andere und so, das führt zu Bewegungsschwierigkeiten, zu Gleichgewichtsproblemen und so weiter. Und das liegt auch daran, dass ich so habitusmäßig nicht aus einer Familie komme, wo man irgendwie schon früh einübt, dass man in einem Leichtathletikverein ist oder irgendwie in einem Mannschaftssport mitmacht oder so. Und dementsprechend wurde ich auch immer als Letzte in die Mannschaft gewählt und habe mich gequält.
Nee, bist du nicht, du warst die Vorletzte. Der Letzte war ich, das war immer, okay, wir nehmen Holgi, dafür müsst ihr die Mädchen nehmen.
Ja. Genau. Also ganz... genau so. Ganz, ganz schlimm. Ja. Vor allem in der Schule ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie Popularity oder also so die Beliebtheit oder die Coolness, die bemisst sich nach athletischen Erfolgen. Niemand wird dich feiern, weil du gut in Bio bist oder so.
Stimmt. Zumindest nicht die coolen Kids, zu denen man ja dazugehören wollte aus irgendwelchen
genau.
Gründen. Genau.
Ja. Also die, die das sagen haben, sind die, die den Ball bekommen, sozusagen. Ja. Ja. Die da auf dem Feld führen. Und deswegen habe ich mir so eine Krankheit geholt, dass ich irgendwie 4-mal im Monat meine Tage hatte und so oft wie möglich einfach, um so oft wie möglich auf der Bank sitzen zu können und dann nicht mitmachen zu müssen bei dieser permanenten Erniedrigung. Und das hat sich dann eigentlich bis in mein Erwachsenenleben hingezogen, dass ich das Selbstbild hatte. Ich bin schlecht in Sport, Sport ist scheiße, Gedanken sind geil.
Mhm.
Also alles, was den Körper betrifft, ist irgendwie doof und überflüssig und ich will damit nichts zu tun haben. Und dann habe ich mir auch immer gesagt, Leute, die sich viel bewegen, sind dafür dumm. Ja, also die haben nichts im Kopf oder so. Was totaler Schwachsinn ist natürlich.
Das, ja, natürlich. Ja, ich kenne das. Ging mir ähnlich. Viele Jahre lang. Aber das Selbstbild ist bei mir schon vor einiger Zeit hab ich da die Kurve gekriegt, glücklicherweise.
Ja, ich eigentlich auch. Also ich mache jetzt auch regelmäßig Sport und heute würde ich sagen, die Leute, die den Schulsport am allermeisten gehasst haben, sind diejenigen, denen er jetzt oder denen jetzt Sport am besten tun würde. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn man merkt, wie sich die eigene Schwäche in eine Stärke verwandelt. Wenn man bei der Bewegung plötzlich merkt, dass man nicht den Schmerz spürt, sondern die eigene Kraft. Oder allein schon das Gefühl, wenn man sich ausgepowert hat.
Ja.
Und dann hat man plötzlich so eine Ausgeglichenheit. Man will nicht um sich schlagen, wie das sonst oft so ist. Also ich habe durch Bewegung eigentlich nur Positives mitgenommen. Natürlich habe ich ständig Muskelkater. Dauernd, alle 2 Tage.
Mhm.
Tut mir alles weh, aber es lohnt sich. Und Ernährung? Wie machst du es mit der Ernährung? Weil da habe ich nämlich Probleme. Ich kann einfach nicht auf Schokolade verzichten.
Ich habe gestern Abend, wir waren gestern Abend eingeladen bei Freunden, Geburtstagsfeier. Die haben gegrillt auf dem Balkon. Und ich habe irgendwie meine Bratwurst gegessen, habe dann noch so einen Putenschnitzel gegessen, habe ein Stück Apfelkuchen gegessen. Also ich habe 3 Bier getrunken, Schnaps getrunken und irgendwann stand auf dem Tisch hier, wie heißen diese kleinen verpackten Snickers-Dinger, also, das gibt so als in Bonbon-Form.
Ja, kenne ich.
In so einer komischen Pappdisplay, was irgendwie edel aussehen
ja,
soll.
Ja,
so
Mini-Dinger.
Genau. Sowas stand auf dem Tisch, Schokokrossis, wie heißen die Schokokrossis? Nee, diese Chips mit Schokolade drüber. Wie heißen die?
Schokofotzen.
Schokofotzen?
Schokofotzen.
Okay, Schokofotzen standen auf dem Tisch.
Kellogg's Crunchy Nutten.
Nee, diese, das ist so eine Süßspeise, also ist jetzt nicht so als Müsli-Ding sie. Naja, egal. Stand halt auf dem Tisch, dann so Süßigkeiten, also schokoladenbasiertes Zeug. Und alle waren die ganze Zeit die Dinge am Fressen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich noch nicht mal Bock hatte, die zu essen. Also das fand ich sehr, 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 sehr bewegend, den Moment, festzustellen, dass ich keine kognitive Anstrengung unternehmen muss, auf Schokolade zu verzichten.
Ja.
Sondern ich esse sie halt einfach nicht, weil sie mir nicht schmeckt. Das fand ich gestern Abend einen unfassbaren Erkenntnisgewinn. Also und ich war schon angetütert und normalerweise lasse ich hier alle Hemmungen fallen, wenn ich angetütert bin. Ich habe, das ist eine Schokolade, ich muss nicht mehr auf Schokolade verzichten, sondern wie nennt man das denn? Also ich hatte das früher, wenn früher Schokolade auf dem Tisch lag, musste ich die essen. Ich konnte die nicht ignorieren und drüber hinwegsehen und das ging nicht. Wenn da welche lag, hat's mich dahin gezogen und ich musste, darf ich was von der Schokolade und am besten noch was? Und dann hast du sie ganz aufgegessen. Also ich konnte auch nie eine Tafel Schokolade weglegen, nachdem ich 2 Stück gegessen habe oder so. Und ich habe halt einfach, im Grunde, also im Nachgang dieser Augenthrombose halt gesagt, so bestimmte Dinge esse ich halt jetzt einfach mal nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach mal nicht mehr und strenge mich dafür auch ein bisschen an. Die Anstrengung war halt nicht so groß, weil ich diesen Schleier vor dem Auge hatte monatelang, der mich immer daran erinnert hat, warum ich es tue. Also ich musste mich nicht motivieren, sondern ich wurde motiviert.
Mhm.
Und ich habe mittlerweile, vergessen, wie geil Schokolade oder wie geil ich Schokolade gefunden habe. Und wenn ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Schokolade gegessen habe. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist auch schon ein bisschen länger her. Ich kann mich nur daran erinnern, ich habe Schokolade gegessen und habe gedacht, boah, ist das eklig süß. Also so Industrieschokolade halt. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man so zum tollen Schokoladenladen mit Chili Tralala geht und so. Aber ja. Also wir kriegen ja öfter mal bei NSFW, also beim NSFW-Podcast kriegen wir öfter mal so Geschenke, also so Sachen geschickt und sowas. Mhm. Und da ist manchmal auch Schokolade bei und ich esse die mittlerweile sehr widerwillig. Also ich esse die nur, weil es halt geschenkt war und ich es wenigstens mal probieren will. Das ist raus, also die Schokolade habe ich vergessen.
Es ist der Hammer, das ist alles Gewohnheit. Man kann sich das alles genauso an wie wieder abtrainieren.
Ich habe mir in England, also ich habe früher echt gerne Chips gegessen. Und Chips sind auch sowas, wo ich sage, es ist halt einfach, das ist halt Quatsch, das zu essen. Ich esse lieber eine Melone.
Ja. Ja.
Also wenn ich was Süßes will, esse ich Obst mittlerweile. Und ich war jetzt in England und da haben die ja diese kleinen Chips-Tüten, ne? Also Crisps-Tüten. So 30 Gramm oder wie viel da drin ist oder so. Und nicht gleich so eine große mit 150, weil bei Chips ist eben auch das Problem, wenn du anfängst, ist die Tüte alle. Zumindest war es bei mir immer so. Da habe ich mir gedacht, ach Mensch, die haben hier die ganzen kleinen Tüten, du isst ja so gerne Salt and Vinegar Chips, kauf dir mal eine. Hab mir so eine kleine Tüte Chips geholt, Dose Bier dazu, Klassiker. Hab mich hingesetzt, hab Dose Bier getrunken, Tüte Chips gegessen und war nach der Tüte Chips so unbefriedigt, dass ich dachte, ja, dann brauche ich jetzt auch keine Chips mehr zu essen. Mhm. Und ja, das ist so das eine. Das andere mit der Ernährung, was ich da mache, ist, und das funktioniert auch nur für mich, das ist halt das, ne? Das Ding mit Ernährung ist, keiner hat wirklich Ahnung, aber alle wissen es besser.
Ja.
Und darum ist das jetzt kein Tipp, sondern ich sage nur, wie ich es mache, wie ich mein Ernährungsverhalten in den Griff kriege. Ich habe festgestellt, woran es lag, dass ich mich falsch ernährt habe. Ich habe nämlich jede Mahlzeit als singuläres Ereignis betrachtet, also nicht bewusst, sondern wahrgenommen als singuläres Ereignis, jede Mahlzeit des Tages, und habe dadurch quasi versehentlich jede Mahlzeit zu einer Hauptmahlzeit werden lassen.
Mhm.
Ich frühstücke nicht. Habe ich noch nie. Ich kann morgens nicht gut essen. Außer auch so Obst und als ich in Spanien im Hotel war, gab es morgens immer auch so gedünstetes Gemüse und sowas. Das kann ich gut frühstücken, aber so diese Brot und Wurst und so kriege ich nicht runter, ist mir zu viel morgens. Mhm. Also ich frühstücke nicht. Ich habe auch nicht damit angefangen zu frühstücken. Das heißt, ich habe früher 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag gehabt, nämlich Mittag, Abend und zwischendurch Käffchen, ne? Jetzt habe ich, wenn du diese 3 Dinge als Hauptmahlzeit betrachtest, weil du nicht ein Gefühl dafür hast, wie viel du schon zu dir genommen hast vorher und wie viel du vielleicht danach noch zu dir nehmen wirst, bist du irgendwann zwangsläufig dabei, für 2 oder 3 Leute zu essen.
Ja.
Ja. Und ich habe mal einen Satz gelesen von Tufia Tenenbaum. Der Satz lautete: Wenn Sie für 2 essen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Sie wie 2 aussehen. Der ist mir hängen geblieben. Das ist viele Jahre her, dass ich den gelesen habe. Bestimmt 4, 5 Jahre her oder sowas. Der hat den mal in der Zeit geschrieben. Der hat eine sehr schöne Kolumne in der Zeit mal geschrieben. Weil Tufia Tenenbaum ist oder war auch sehr dick und hat sich gedacht, okay, ich speck jetzt ab und ich dokumentiere das. Und in dem Kontext hat er diesen Satz geschrieben. Und der ist mir aber anscheinend hängen geblieben. Und was ich jetzt halt mache ist, und das ist eigentlich der ganze Trick, ich esse nicht mehr für 2.
Sehr gut.
Ich habe aufgehört, für 2 zu essen. Ich habe aufgehört, jede Mahlzeit als singuläres Ereignis zu betrachten und sie dadurch zu einer Hauptmahlzeit oder einer Aneinanderreihung von Hauptmahlzeiten werden zu lassen. Ich überlege mir morgens, was mache ich eigentlich heute? Also wo wird heute möglicherweise meine Hauptmahlzeit sein? Welche wird das möglicherweise sein? Ist es mittags, abends oder bin ich zum Kaffee und Kuchen verabredet? Wenn ich das weiß, welche die Hauptmahlzeit sein wird, orientiere ich mich daran definiere halt alle anderen Mahlzeiten über ihre Energiedichte. Sprich, ich weiß ganz genau, heute Abend gehe ich, keine Ahnung,
ein Bier trinken.
Heute Abend gehe ich ein Bier trinken, Steak essen. Nee, Steak ist gar nicht so schlimm. Heute Abend Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und da 3 Bier drauf oder so. Mhm. Ja? Daraus folgt für mich zwingend, dass ich den Rest des Tages mich von Obst, Gemüse und Salat ernähre.
Ja.
Und das habe ich jetzt mittlerweile so lange gemacht, also seit Ende Juli. Sonntags ist diese Thrombose diagnostiziert worden. Montag habe ich damit angefangen im Grunde. Also seit Ende Juli mache ich das jetzt. Und es ist mittlerweile so, dass ich werde ein bisschen unruhig, wenn ich kein Obst habe. weil ich esse das halt gern.
Sehr gut.
Ne, also ich kaufe auch anders ein und ja, das ist im Grunde, das ist mein Trick und für mich funktioniert der sehr gut im Moment. Mhm. Und ich nehme sogar noch ab, weil die Menge an Energie, die ich aufnehme, weniger ist als die Menge an Energie, die ich verbrauche. Also meine Energiebilanz ist im Moment negativ und ja, darum specke ich auch gerade ab. Das ist im Grunde der ganze Trick. Ich überlege mir, wie mein Ernährungsverlauf über den Tag sein wird, weil man weiß das. Du weißt, ob du abends eingeladen bist oder nicht. Und an Tagen, an denen ich nicht weiß, was los ist, ja, an denen, wo ich nicht weiß, was machst du denn eigentlich heute, gehst du heute noch essen, machst du, an den Tagen verhalte ich mich so, als wäre das Abendessen meine Hauptmahlzeit. Mhm. Und wenn es das dann doch nicht ist, sondern es doch ein Salat war, umso besser.
Ja.
Umso besser. So. Und ja, Süßigkeiten habe ich keine im Haus. Konnte ich aber auch nie. Also ich war immer so einer von denen, die Tafel Schokolade weggeatmet haben.
Ja, klar.
Und die habe ich halt rausgeschmissen. Und es bringt mir auch nichts, habe ich festgestellt. Genauso Kuchen. Ich esse für mein Leben gerne Kuchen. Mhm. Ich esse aber keinen Kuchen mehr von der Bäckerei im Bahnhof. Weil der schmeckt nämlich in Berlin genauso wie in Frankfurt, genauso wie in München gleich scheiße.
Einfach nur
nach billigem
Zucker.
Fett und viel Industriezucker.
Ja.
Das befriedigt mich nicht mehr. Das ist halt irgendwie, das reicht mir nicht. Also dann gehe ich lieber hin und habe irgendwie einmal in der Woche oder alle 14 Tage, wenn eine Freundin von mir, die wirklich eine hervorragende Bäckerin ist, wenn die einen Kuchen macht, dann esse ich davon halt 3 Stücke.
Ja.
Aber das ist dann auch ein richtig guter, leckerer, geiler Kuchen gewesen. Mhm. Und nicht dieses ewige Standardzeug, das sich eigentlich nur mit Fett und Zucker versorgt.
Ja.
Habe ich in London übrigens gemacht, bin ich in die Patisserie Valerie gegangen und habe einen Almond French gegessen, so eine kleine Tarte mit Mandeln und bla.
Ja.
Hab das gegessen, war danach entsprechend unbefriedigt, aber total hochgezuckert. Ich saß wirklich, ich habe richtig gemerkt, wie dieser Zucker mich gerade aufheizt. Irgendwie. Und dann so, alter Vater, was ist das denn jetzt? Huiuiui. Und bin dann erstmal 2 Stunden spazieren gegangen, einfach zügig in eine Richtung gelaufen. Mhm. Das war ganz lustig. Ja. Das hat mein Selbstbild sehr stark verändert. Also festzustellen, dass das geht, also dass ich nicht, wie habe ich das eben gesagt, dass ich nicht
dass du irgendwas aktiv passiv warst.
Genau,
so hast du das ausgedrückt.
Genau, dass ich handeln kann, dass ich oder dass
und
ich
nicht gehandelt werde oder genau sowas.
Das ist eigentlich die wichtige Selbsterkenntnis, ja. Und auf einmal wird dann natürlich, also ich war halt sehr, sehr fett. Du hast mich ja, doch, wir haben uns ja auch mal gesehen. Ich habe halt mit 142 Kilo habe ich gewogen damals.
Mhm.
Damals. Also letztes Jahr im Juli. Und
wie viel hast du jetzt abgenommen insgesamt?
33 mittlerweile.
Boah, 33 Kilo.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das ist ja super.
Das ist toll, ja. Und das ganze Leben wird besser dadurch. Ich muss halt nicht mehr in Übergrößengeschäften einkaufen. Also ich muss nicht mehr in ein Spezialgeschäft gehen, sondern ich gehe halt einfach zu P&C und gucke bei den großen Größen. Aber noch nicht mal bei den 3XL oder sowas, sondern also je nachdem, was für ein Klamottenhersteller es ist, die fallen ja immer unterschiedlich aus. Ich kaufe mittlerweile Sachen in XL. Und teilweise, nicht alle, aber teilweise kaufe ich Sachen in XL. Das ist schon mal total super. Also die Lebensqualität erhöht sich dadurch, weil ne, wenn ich mit irgendwie Leuten, Freunden unterwegs bin und wir shoppen gehen, bin ich halt nicht mehr der Typ, der sich nur Schuhe kaufen kann, weil ich da sicher sein kann, dass es die in meiner Größe gibt.
Mhm.
Ja, ist schon schön. Ich komme besser Treppen hoch. Also ich bin agiler. Ich bin, ja, braucht man nicht drüber zu reden. Das sind ja all die Sachen, die weiß man ja auch. Das ist halt, ja. Es war faszinierend. Das habe ich auch in London festgestellt. Ich fahre ja sehr viele Jahre schon nach London. Und das war das erste Jahr, in dem ich mich durchgehend so viel bewegt habe, wie wahrscheinlich in all den Jahren zuvor zusammen. Ich bin jeden Tag, ich weiß es nicht, bestimmt 20 Kilometer zu Fuß gelaufen oder so. Das war echt heftig.
Mhm.
Ja. Nächste Frage, ne? Mein Gott, das war
jetzt Monologe, wir waren hier, da jetzt eine halbe Stunde dran.
Echt?
Ja, mindestens.
Und ich habe wieder nur geredet. Jetzt musst du nur reden.
Nein, ich habe doch auch viele geredet.
Der David fragt: Was würde geschehen, wenn ihr die Moderation von 2254 im Deutschlandradio Kultur übernehmen müsstet, einzeln oder als Duo? Kreative Zuhörerbeschimpfung oder vielleicht eher resigniertes Entersetzen?
Ich kenne diese Sendung nicht.
Das ist eine Hörertalk-Sendung im Deutschlandradio Kultur. Nachts von 1 bis 2 geht die. Und da wird ein aktuelles Thema, wird halt Vox Pop, also Vox Populi, die Meinung des Volkes zu einem aktuellen Thema abgefragt. Oft ist die Fragestellung ein bisschen scheiße, weil sie dann, weil irgendwie, es gibt halt dann kein aktuelles Thema, was so sehr kocht, dass du eine gute Frage oder eine knackige Frage daraus drehen könntest. Und das Schlimme ist, da rufen halt so AfD-Wähler und Weltleser und so rufen da unter anderem an und erzählen Scheiß. Da rufen sowieso total viele Leute an, die Scheiß erzählen. Und die Kollegen, also die Gastgeber dieser Sendung, lassen, das ist auch meine große Kritik an dieser Sendung, die lassen fast jede Meinung gleichberechtigt neben jeder anderen stehen.
Okay.
Und ich finde das sehr unredlich. Mhm. Weil wenn da jemand anruft, der, also solange du da nicht offen rassistisch oder sowas bist, lassen die dir fast jeden Scheiß durchgehen. Und wenn da halt einer anruft und, weiß ich nicht, es von Chemtrails erzählt oder sowas, dann erwarte ich von einem, auch wenn da so, also ich erwarte dann von dem Gastgeber einer solchen Sendung, dass er den auslacht. Ja? Man muss die Bekloppten auslachen, damit alle anderen merken, wie bekloppt die Bekloppten eigentlich sind. Du kannst nicht nur sagen, ja, das ist auch eine interessante Meinung, aber die Wissenschaft ist sich da ja nicht so sicher. So dieses ist so He-Said-She-Said-Journalismus, den ich da sehr grauenhaft finde. Und was passieren würde, wenn ich 2254 moderieren würde, dann würde sich die Hörerschaft dieser Sendung einmal austauschen. Weil ich ja, nämlich genau. diesen ganzen Bekloppten, die da anrufen und ihren Scheiß absondern, den würde ich dermaßen vor den Koffer scheißen, dass die sich nie wieder trauen würden anzurufen.
Ja, dann würden sie aber auch nicht mehr anrufen, ne?
Also ja, sicher, dann sollen sie auch nicht.
Wer die Sendung, das Sendungskonzept.
Nee, dann können die andere Leute anrufen. Vielleicht die was Sinnvolles zu sagen haben. Weil okay. das Problem ist bei solchen Talksendungen immer, Du hast so zwei Kategorien von Anrufern. Die einen haben wirklich was Gutes zu erzählen und die anderen, die wollen einfach nur mal labern. Ja, mhm. Und sei es nur eine absurde Meinung kundtun oder so, weil in ihrem Freundeskreis ihnen schon längst niemand mehr zuhört, wenn sie ihren Stuss erzählen. Die Leute, die wirklich eine Geschichte zu erzählen haben oder die einen guten Gedanken zu formulieren wissen, die versuchen anzurufen, dann ist besetzt, dann versuchen sie es vielleicht nochmal und dann sagen sie, na gut, ich habe noch genug andere Sachen zu tun. Die Honks hacken so lange auf der Wahlwiederholung rum, bis sie drankommen, weil es ist deren einzige Mission, deren einziges Ziel ist, ihren Scheiß in den Äther zu pusten. Irgendwie ihren Stuss an den Mann zu bringen. Das ist deren Ziel. Jemand, der eine gute Geschichte hat, wenn ich sage, hier, weiß ich nicht, ne, Thema bla bla bla, und du denkst dir, ach, da habe ich was so Schönes zu erzählen. Das ist in dem Moment nicht deine oberste Priorität, das zu erzählen, sondern denkst, ach, das könnte ich ja auch mal machen. Und wenn das dann nicht auf Anhieb funktioniert, weil alle Leitungen belegt sind durch die Honks, legst du wieder auf und machst was anderes. Und darum kommen dann auch nur so Bescheuerte in die Sendungen. Das ist eine der großen Erfahrungen aus 15 Jahren Hörertalk. Die Bescheuerten haben nur ein Ziel, ihren Schwachsinn abzusondern. Und damit unterdrücken sie letztlich, also implizit unterdrücken sie damit die guten Geschichten.
Also wie würdest du es moderieren?
Ich würde immer noch die Meinungen abfragen, aber ich würde halt, wenn da jemand kommt und Scheiß erzählt, was weiß ich, die Rumänen, die wandern hier alle ein und nehmen uns die Frauen, die Arbeitsplätze und alles und die Autoscheiben weg, dem würde ich halt einen einschenken. Mhm. Ich wäre halt nicht respektvoll, weil auch das eine Meinung ist. Ja, es mag sein, dass das eine Meinung ist, aber es ist eine Scheißmeinung. So, Punkt.
Also wenn wir das zusammen moderieren würden, wärst du der Fiese und ich wäre dann so in der klassischen Frauenrolle als Beschwichtigerin. Genau. Du musst auch die Leute verstehen und so. Wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen.
Übrigens ein interessantes Phänomen, wo du gerade Frauen sagst. Ich versuche ja Frauen zu bevorzugen in den Talksendungen, in den Hörertalksendungen. Ich sage auch immer, Frauen werden bevorzugt behandelt und ich meine das auch ernst.
Ja.
Wenn 10 Männer in der Warteschleife hängen und da ruft eine Frau an, dann läuft die an der Warteschleife vorbei. Ja? Egal, was sie zu erzählen hat, im Übrigen auch. Obwohl, nee, es gibt so Einzelne, die kenne ich schon, die mit denen rede ich halt nicht, weil die sind halt irre. Aber gut, interessanterweise ist es so, dass Frauen zumindest was Hörertalksendungen im Radio betrifft, ich kann es natürlich nicht auf die Welt verallgemeinern, Frauen in der Regel die besseren Gesprächspartner sind. Weil
ja, natürlich,
bevor
weil sie besser
die,
zuhören.
Weil bevor die was sagen, ich glaube gar nicht mal, dass es ums Zuhören geht, sondern bevor die was sagen, haben die sich überlegt, was sie sagen wollen. Mhm. Und die Typen, die wollen einfach immer mal was sagen. Das ist auch so ein Ding, was ich da gelernt habe. Und darum red ich lieber mit Frauen, weil es ist zumindest im Durchschnitt, so muss ich das eigentlich formulieren, im Durchschnitt kann man erwarten, dass Frauen die besseren Geschichten erzählen als Männer.
Weil sie sich besser vorbereitet haben.
Nee, weil sie gar nicht erst anfangen zu erzählen, wenn sie die Geschichte nicht konsistent haben.
Ja, oder so. Aber meinst du nicht auch, dass das ein Temperament-Ding ist?
Keine Ahnung.
Also, weil vieles wird ja irgendwie auf das Geschlecht abgewälzt, was dann im Grunde nur eine Frage der Persönlichkeit ist. Und die Negativbeispiele, die vergisst man dann ganz schnell, wenn man über das Thema nachdenkt. Dann würdest du jetzt die Frau vergessen, die irgendwie total rücksichtslos dir reingelabert hat, und ähnlich positive Beispiele aus der männlichen Ecke würdest du dann halt auch ignorieren. Hm. Ich weiß nicht, sein. aber es...
Vielleicht ist auch meine Wahrnehmung insofern verzerrt, als prinzipiell sowieso weniger Frauen sich beteiligen und darum natürlich jede Frau, die sich beteiligt, größere Aufmerksamkeit erregt. Ja, das kann auch sein.
Ich finde es auf jeden Fall gut, was du machst. Was ich nicht so gut finde, ich musste da letztens wieder dran denken, weil es mich so aufgeregt hat im Studium. Ne, ich hatte im Studium so viele linke Spinner, die saßen da in einem Hörsaal und der Hörsaal besteht zu 80% aus Dreadlock-Spacken und die Moderatoren der Diskussion, nehmen wir an, es geht um Studiengebühren oder so ein Quatsch, und die Moderatoren der Diskussion nehmen abwechselnd eine Frau und einen Mann dran. Mhm. Und wenn sich niemand meldet zu einem Thema, zu einer Frage, nur Männer, dann lassen sie die Frage unbeantwortet.
Das ist halt bescheuert. Also da wird das Ganze dann wieder so ideologisch und ist halt wirklich nur noch mit irgendwelchen komischen, ja, Gender-Ideologie begründbar, und da hört es dann halt auch auf. Der Stefan fragt, beziehungsweise sagt, ihr habt ja beide in letzter Zeit neue Podcast-Projekte gestartet, in trockenen Büchern oder Resonator, und ich höre beide sehr gerne. Also das ist vom August 2013, also da war der Resonator noch nicht so alt. Mhm. Mich würde interessieren, ob ihr Downloadzahlen erfasst, wie die ungefähr aussehen und wie zufrieden ihr damit seid. Entschuldigung.
Nein, ich erfasse keine Downloadzahlen. Beziehungsweise, ich erfasse sie schon, aber bin mir ihrer Aussagelosigkeit bewusst.
Also ich erfasse sie, weil der Resonator ist eine Auftragsproduktion. Das heißt, mein Auftraggeber möchte natürlich wissen, wie viele Menschen sich das anhören, beziehungsweise wenigstens wissen, wie viele sich das runterladen. Ich weiß nicht, ob ich öffentlich sagen kann, wie viel das sind oder darf. Tatsächlich weiß ich das nicht. Darum werde ich es nicht tun. Es sind recht viele. Es sind weniger als Vrindt. Und ich bin damit sehr unzufrieden. Ja. Weil ich halt sinnvoll fände, wenn es mehr wären.
Okay.
Ja, mehr kann ich da jetzt nicht. Was?
Ich habe festgestellt, dass, oder ich vermute, ich befürchte, dass meine Downloadzahlen, was trockene Bücher angeht, ein bisschen runtergegangen sind, aus dem Grund, dass ich in den letzten Monaten eher große Lücken drin habe, dass ich also nicht diesen 2-Wochen-Takt durchgehalten habe. Zwischenzeitlich waren sogar 2 Monate Pause dazwischen, und ich weiß ja, wie Leute funktionieren. Also ich funktioniere so, wenn ich irgendwie einen Podcast abonniert habe und da war jetzt seit Monaten nichts mehr los, dann entferne ich ihn aus meiner Abo-Liste. Mhm. Und also das fände ich schade, wenn das so wäre. Ich habe auf jeden Fall wieder einen neuen Podcast gemacht über Scham, und ich würde mich sehr freuen, wenn das wieder
wenn sie mal schauen möchten.
Wenn sich das mal jemand anhört, ja.
Ja.
Und ich mache jetzt auch ein bisschen öfter weiter.
Ja, ich bin unzufrieden. Also ich bin tatsächlich unzufrieden. Das, was natürlich auch daran liegt, dass wenn jetzt irgendwie der Resonator 1 Million Hörer hätte, dann hätte ich halt einfach für, wenn es mal darum geht, dass dieser Auftrag, also es ist ja auch, das ist ein Vertrag, also ein Auftrag, der über einen bestimmten Zeitraum läuft halt, und irgendwann wird darüber wieder verhandelt werden müssen. Und je mehr Hörer du da hast mit so einer Auftragsproduktion, desto besser ist natürlich deine Verhandlungsposition. Dass du halt sagen, hör mal Leute, warum wollten ihr mir jetzt weniger Geld zahlen, obwohl ihr kontinuierlich mehr Hörer habt oder irgendwie sowas. Das ist halt immer, ja. Und ich hätte auch mir einfach aus Gründen, also aus Ego-Gründen gewünscht, dass das irgendwie eine totale Erfolgsproduktion, riesengroß, okay, mit weltweiter
Lizenzierung
und ja, naja, nee. Also es ist schon faszinierend viel, muss ich immer wieder sagen, weil die Menschen, die das runterladen, die machen das ja nicht zufällig, So, das heißt, also, weißt du, wenn 10 Leute deinen Podcast runterladen, dann ist das wahrscheinlich genauso viel wert, wie wenn 1000 Leute das in einer Radioquote, also in einer, ne, in der, wenn, mhm. wenn 1000 Leute das im Radio gehört haben, weil von den 1000, die das im Radio gehört haben, haben wahrscheinlich auch nur 5 aufmerksam zugehört.
Ja.
Bei dem, was du geredet hast. Und von daher ist das schon immer noch absolut faszinierend. Aber mich nervt halt prinzipiell, dass Podcast ein Kanal ist, der nur in der Nische stattfindet. Das nervt mich ein wenig. Ich fände es halt schön, wenn das viel mehr in den Mainstream kommen würde, wenn viel mehr Menschen davon auch profitieren könnten, was wir tun, weil ich glaube, dass wir gute Unterhaltung machen und eben auch sehr gute Wissensvermittlung.
Ja, gibt der Sache noch ein paar Jahre und vor allem, ich möchte einen Aufruf starten, erzählt euren Eltern vom Podcasten. Mhm. Also, ich kenne schon mehrere Eltern, ja, die, also ältere Menschen, eine Generation über mir, die total gerne Podcasts hören und für die das die totale Offenbarung ist. Aber man muss sie wirklich als junger Internet-User gezielt dahin führen, ihnen das vorstellen, ihnen zeigen, wie man die Sachen runterlädt, wie man
sie findet. Das ist halt auch das große Problem. Das ist die technische Hürde, also die einfach als die Nutzungshürde, die technische Nutzungshürde ist extrem hoch. Weil du natürlich gelernt hast, Radio einschalten, da kommt was raus. Und das ist so einfach nicht, sondern man muss ein paar mehr Schritte machen. Das schreckt, glaube ich, viele ab.
Genau, aber da kann man eben diese Schritte mit seinen Eltern gehen. Mhm. Diese paar Schritte. Denen einfach vielleicht auch mal was vorinstallieren. Also, weißt du, eine kleine Auswahl ihnen geben. Mhm. Und wenn sie auf den Geschmack gekommen sind, können sie dann auch auf eigenen Füßchen die Welt der Podcasts entdecken. Also, ich plädiere sehr dafür, dass man das auch der älteren Generation mal vorstellt. Weil das sind nämlich die Leute, die man vom Fernseher und vom Radio und so weglocken
beziehungsweise möchte. Die da also schon von den nicht mehr
konventionellen
sind.
Dingen.
Die da halt auch wahrscheinlich schon längst nicht mehr sind, weil es da halt komplett uninteressant geworden ist. Und immer dann, wenn es mal interessant wird, wenn ein interessanter Gedanke formuliert wird, ist die Sendung zu Ende.
Ja.
Hast du, ja. Ich empfehle gerade, wo immer ich kann, hast du den Film von Dominik Graf gesehen, Es werde Stadt?
Nee, kenne ich nicht.
Das ist ein Film über den Grimme-Preis, 50 Jahre Grimme-Preis, der ja in einer Modellstadt erfunden wurde und verliehen wird, in Marl. Und er erzählt, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, er erzählt den Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, also den kulturellen Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens er erzählt den kulturellen Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens parallel zum Niedergang der Stadt Marl, die mal unglaublich reich war und jetzt unglaublich arm ist, und erzählt das halt entlang am Grimme-Preis. Das ist ja richtig toll gemacht. Richtig, richtig toll gemacht. Und wenn du das siehst, sagst du auch eigentlich, ist, ja.
Es werde Stadt.
Es werde Stadt. Mhm. Ist gerade irgendwo auf Arte gelaufen, vor 2-3 Wochen oder so. Musst du mal gucken, ob du den irgendwo findest.
Ja.
Toller Film. Jan fragt, macht ihr regelmäßig euer Bett?
Nö. Nee.
Patricia fragt, was ist eure lustigste oder ekligste Drogengeschichte, je nach Laune? Und was ist die skurrilste Verschwörungstheorie, die euch begegnet ist?
Cooles Thema.
Ach, heißt gar nicht Patricia. Patricia heißt manchmal anscheinend Clara. Oder okay. Clara benutzt Patricias E-Mail-Account. Oder so. Das ist ja auch so. Ja.
Interessantes Thema, denn meine alten Tagebücher, die ich letztens digitalisiert habe, haben ans Licht gebracht, dass ich nicht übel gekifft habe. Als 17- und 18-Jährige, ich war ständig drauf. Ich habe das total vergessen. Krass. Oder verdrängt. Ja, also es sind total viele Einträge, wo ich irgendwie auf einem klassischen Gitarrenkonzert bin und dort bekifft sitze. Oder meine Lieblingsgeschichte ist, ich hatte ja eine Band, ne, die hieß Abseits und war eine Punkband. Und
was hast du da gemacht?
Ich habe Gitarre gespielt. Okay. Erste E-Gitarre. Und diese Band war wirklich unglaublich schlecht. Bestand nur aus Leuten, die mies an ihren Instrumenten waren. Und weißt du, wo wir das erste Konzert hatten? Hm? In einer Hörbehindertenschule.
Ah, das ist ja wieder ganz cool für eine Punkband.
Mega geil. Also, Hörbehindertenschule, Adventsfeier. Wir haben vor Omas irgendwie alles aus Liebe von den Hosen gecovert. Und ich war auch bekifft.
Mhm.
Und das ist mir sehr lebhaft sozusagen in Erinnerung geblieben. Ansonsten habe ich keine Drogen konsumiert. Also wie gesagt, in meiner Band und Gitarrenkonzertphase und so war ich sehr gut dabei. Danach aber nicht mehr. Eine Erfahrung, die ich noch hatte, war, da habe ich was geraucht und habe dann Zwiegespräche mit einer Siamkatze geführt über Augen, also über unseren Augenkontakt.
Mhm. Natürlich
das,
hast
das,
du das.
Das. Ja. Und das weißt du, das war's. Das war's auch. Ich habe sonst nicht viel erlebt, so halluzinationsmäßig. Und die Verschwörungstheorie, das ist ja eine Doppelfrage, mhm. nicht wahr? Da bin ich jetzt auch voll nicht der Fan von, so wie andere Leute. Aber in Polen gab es sehr witzige Verschwörungstheorien in den 50er Jahren im Rahmen der antikapitalistischen Propaganda. Zum Beispiel, aber das ist, solche Geschichten kennt man, vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass da ist mal eine Ernte ausgefallen oder so. Es gab eine schlechte Ernte und dann wurde behauptet, dass irgendwelche Schädlinge abgeworfen wurden von amerikanischen Fliegern oder von...
Ja,
von,
ist dann irgendwann, als jetzt, wo wir Satelliten im Orbit haben, ist das dann Erdbebenwaffen, die von Satelliten aus Erdbeben...
So ein Quatsch halt. Also sowas amüsiert mich dann doch. Du bist...
Die lustigste oder ekligste Drogengeschichte? Schwierig. Finde ich echt schwierig. Also wirklich schwierig. Lustigste oder ekligste Drogengeschichte? Könnte ich nicht sagen. Das ist jetzt nicht... Ich finde, also so, alles so unter Drogeneinwirkung war jetzt irgendwie entweder... Es ist nicht erzählbar, öffentlich, sagen wir mal so. Oder es ist gar nicht so bizarr oder lustig gewesen. Das ist ja dann auch, ich weiß so, wir haben mal, richtig lange her auch, da hatten wir so Pilze gegessen und haben, ich glaube, 5 Stunden lang in der Küche eines Freundes gesessen und schreiend gelacht. Weil wir haben gelacht wie die Bescheuerten. Wir haben uns so unfassbar gute Witze erzählt und haben uns das die ganze Zeit auch notiert. Und am nächsten Tag haben wir uns angeguckt, was wir notiert haben, und das war irgendwie nicht
so geil.
Das war halt überhaupt nicht so geil. Also du sitzt dann da und das ist wirklich. Ich weiß sogar noch ein Wort, was auf diesen Zetteln stand. Und das war wirklich so. Haben wir gestern über das Wort Klüttenbremse gelacht? Das heißt, du musst dir mal vorstellen, da sitzen irgendwie zwei Jungs sich gegenüber und heulen vor Lachen. Ersticken fast, weil es das Wort Klüttenbremse gibt. Und
ja,
das ist so. Was ich ja immer noch, also ich meine, letztendlich ist es einem Ausflug zur Love Parade zu verdanken, dass ich nach Berlin gezogen bin. Das ist vielleicht eine bemerkenswerte Drogengeschichte. Ich bin halt total drupp durch Berlin gewankt 2 Tage lang und habe gesagt, okay, hier muss ich dringend hin. Ja, bin dann hierhin umgezogen und habe dann mit dem Feiern aufgehört. Auch seltsam. Skurrile Verschwörungstheorie, ach Gott. Es gibt, ich habe mal eine gelesen, die war aber nicht sonderlich gut ausgearbeitet. Die hat behauptet, Rheinland-Pfalz wäre von einem riesengroßen Tunnelsystem durchzogen, das als Flughafen als Flugbasis für UFOs dienen würde. Das fand ich mal ganz bemerkenswert. Also das fand ich wirklich ganz bemerkenswert. Und ansonsten, skurril zwischen uns. Die Hohlwelttheorie finde ich ganz toll. Also wir leben halt auf dem Inneren einer Kugel.
Mhm.
Ja? Und die Sonne ist in der Mitte dieser Kugel. Und auch kalt, weil sonst wird es ja zu warm werden.
Mhm.
Die finde ich ganz cool. Hohlwelttheorie, ja.
Ja, ansonsten sollte man sich die Doku Die Mondverschwörung ansehen. Denn
man sollte sich das Bonusmaterial zur Doku Die Mondverschwörung ansehen.
Wieso?
Du hast das nicht gesehen. Du hast die.
Nein, ich habe das Bonuszeug nicht gesehen. Nee.
Die Doku, die Mondverschwörung, ist schon sehr bizarr.
Ja.
Das Bonusmaterial ist doppelt so bizarr.
Super, muss
also
ich haben.
Also der Film, der Hauptfilm, ist halt tatsächlich für ein nicht vorgeprägtes Publikum. Mhm. Also das ist halt so, dass der normale Mensch das auch irgendwie noch versteht, die Absurdität und den Witz hinter diesem ganzen Zeugs. Und das Bonusmaterial, da das ist halt das, was du nicht irgendwie einer großen Öffentlichkeit vorführen kannst, weil sonst alle sagen, der Film war schlecht.
Okay.
Das ist, da wird's halt richtig bescheuert. Also so richtig bescheuert. Also da, ja, das willst du, die willst du dir besorgen. Die willst du dir sowieso besorgen, weil nämlich der Produzent und Regisseur Thomas Frickel, der lebt davon, dass er diese DVD verkauft. Also die ist halt nicht irgendwie jetzt in einem großen Verleih und hat da große Einnahmen oder sowas, sondern der lebt vom DVD-Verkauf. Und er erzählte dann, wenn jemand diese DVD über Amazon kauft, verdient er daran praktisch nichts.
Ach, was.
Das heißt, also es gibt halt eine Webseite, mondverschwörung.de. Wenn du sie da kaufst, geht das ganze Geld zu ihm. Und halt, ne, abzüglich Vertriebskosten und sowas. Mhm. Und wenn du sie bei Amazon kaufst, kommt so gut wie nichts bei ihm an, sagt er. Und da ist er eigentlich nur, weil man nicht drum rumkommt, da seinen Kram auch anzubieten.
Okay.
Interessant, ne? Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja.
Also, dass die vielleicht so ein paar Prozent einstreichen oder so, hätte ich gedacht. Aber anscheinend machen die dann auch noch so Vorgaben, wie viel es maximal kosten darf und irgendwie, keiner. Ja. Und es gab eine Verschwörungstheorie, die ist aber auch irgendwie versandet. Unter dem Flughafen Tempelhof würde sich eine riesige Antennenanlage befinden, die benutzt wird zu, und jetzt kannst du hier, was die Truther halt erzählen, je nachdem einsetzen, was die Truther gerade aktuell erzählen, um die Menschheit zu verdummen, um die Menschheit gefügig zu machen, um die Menschheit auszurotten, also mit Chemtrails in Verbindung und so. Mhm. Wobei, was glaube ich, ist das auch, Chemtrails ist eine der skurrilsten Verschwörungstheorien, die ich so kenne.
Ja,
das stimmt. Das ist also so unfassbar dämlich. Aber die werden irgendwann, weißt du, irgendwann wird jemand was erfunden haben, wie man so Wetterbeeinflussung durch Ausbringung von Substanzen in die Atmosphäre ordentlich machen kann. Dann werden wir das machen und dann werden die Chemtrails sagen, wir haben es euch doch schon immer gesagt.
Ja. Ja.
Dabei habt ihr uns das gar nicht immer gesagt. Ja. Ja, auf die Frage hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Einfach mal so meine Verschwörungstheorien-Sammlung durchgehen und so. Das ist ja schon.
Nächste Frage.
Zum Beispiel wusstest du, dass Helmut Kohl, das ist auch sehr schöne antisemitische Verschwörungstheorie, es gibt halt offen antisemitische Verschwörungstheorien, die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel. Es gibt aber auch so implizite antisemitische Verschwörungstheorien, die, ne, wo du sagst so, ja, der ist ja auch Jude. Ne, wo dann ja so mitschwingst und der, ne, und bei den Verschwörungstheoretikern, überhaupt bei den ganzen Schnuller-Nazis und so, am Ende war es ja immer der Jude. Das ist ja ein so ein Merkmal von Verschwörungstheorien. Es gibt dann halt so Geschichten, so Helmut Kohl, ja, wissen ja die wenigsten, Helmut Kohls eigentlicher Name ist Henoch Kohn. Ja, und der ist halt, siehst du? Zack, Weltverschwörung. Ja. Das ist halt, ja, die fand ich auch mal lustig. Aber die sagt halt eigentlich gar nichts, sondern nur guck mal, das ist ein Krypto-Jude. Ne? Ja, und die Macht an sich gerissen. Da haben wir es wieder. Das ist echt ganz hässlich, dass das aus den Leuten noch nicht rausgeht. Ich verstehe das nicht. Naja. Am Ende war es immer der Jude. Ja. Der Jan fragt, wart ihr schon mal auf einer Jahrmarktsattraktion, die bei euch gewirkt hat? Also eine gruselige Geisterbahn, ein Labyrinth, in dem man sich verläuft oder sowas?
Ja, ich war in einem Spiegelkabinett und tatsächlich nahm ich mich verzerrt wahr.
Okay, dem ist nichts hinzuzufügen. Weißt du schon mal, erinnerst du dich noch im Phantasialand an diese Scheißgeister?
Boah, wie geil, ich, super, ach, wie gut, dass du das ansprichst. Ich hatte das gerade jetzt im Kopf. 91 oder 92, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das die Zeit der großen Touren in Phantasialand. Das heißt, es gab die Hollywood-Tour, die, keine Ahnung, chinesische Geisterbahn, und das war so grottig. Ich war ja noch ein Kind, also ich war echt erst 9 oder 10, als ich da drin saß, aber ich habe nur gedacht, Alter, wenn hier mal das Licht angeht, weißt du, dann, das war einfach so schlecht, dass ich mir gewünscht habe, dass es alles im Tageslicht
die chinesische Geisterbahn
erstrahlen möge. Also,
und was immer noch funktioniert, also alle, wer da aus der Region kommt, ist ja in seinem Leben vermutlich mehrfach im Phantasialand gewesen, und dann fährt halt trotzdem jedes Mal mit dieser Geisterbahn, weil man kann da auch in Ruhe mal sitzen und so. Da gab es diesen Chinesen, der in der Rikscha sitzt,
ja,
den
genau.
anderen Chinesen am Zopf hält wie so ein Pferd und ich glaube sogar eine Peitsche in der Hand hat und der sagt, Achtung, hey, hey, ho. Und jeder, der aus der Region kommt und wie gesagt mutmaßlich öfter im Phantasialand war, reagiert darauf, wenn du das machst. Das ist sehr, sehr lustig. Wir saßen letztens in der ständigen Vertretung, haben uns da mit Kölsch betrunken, Freund und ich, der auch mal im Phantasialand gearbeitet hat, und haben die ganze Zeit hey, hey, ho gemacht. Am Nachbartisch lachten sich Leute kaputt. Das
super gut. Und übrigens,
wenn du rausgefahren bist aus dieser Geisterbahn, ja. war nämlich oben noch dieser Typ, der an diesem Gitter gerüttelt hat und gesagt hat,
wenn man auf YouTube Phantasialand eingibt und 91-92, kriegt man Home-Videos.
Ach du Scheiße, echt?
Von allem, von der chinesischen Geisterbahn, von der Hollywood-Tour. Einfach mal ausprobieren. Es sind wunderbare Dokumente.
Muss ich mal machen. Ja. Spiegelkörper. Mein Gott, war das scheiße im Phantasialand.
Und das aber anscheinend ist das jetzt total was Geiles, ne?
Dieses ewige Anstehen immer.
Ja, mein Gott, dass man eine Stunde anstehen musste, um dann zwei Minuten, wenn es hochkommt. Ja, ganz genau.
Das ist eine Katastrophe.
Und am Jugend Ende vergoldet. Konnte man sich noch so ein Foto abholen von sich, wie man am Schreien ist.
Das hat auch Geld gekostet, ne?
Ja, ja, klar. Ja,
alles Geld gekostet. Und immer diese komischen Kokosstücke, die überall so verkauft werden.
Oh, stimmt.
Ich will eine Phantasialand-Sondersendung machen.
Hier. Stimmt, ja, die lagen dann immer in solchen Fontänen oder sowas, ja, genau. ne? Und Wasser ist, hat ja. da drauf.
Ja, kümmern wir uns mal um eine Frage von Achim. Achim fragt, täglich, gelegentlich auch mehrmals täglich, beschäftigt mich die folgende Frage beim AA machen. Ich glaube, er meint kacken. Klopapier falten oder knüllen?
War das nicht eine Frage, die schon an dich und den
Nikolas gerichtet wurde? Ja, und ich weiß immer noch nicht genau, was damit gemeint ist.
Also, ja, und ich möchte diese Frage ebenfalls nicht beantworten.
Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Also ich müsste das, glaube ich, wirklich mal in einer grafischen Darstellung sehen. Also was damit gemeint ist, überhaupt knüllen. Egal. Okay, diese Frage, das kann die Vrindheit nicht leisten. David fragt, was sagt die Vrindheit zu Ken Jebsen?
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Ist einer von diesen Truthern, ein ehemals Kollege, Moderator, Rundfunk gewesen, der irgendwann mal den Überblick verloren hat und jetzt in die Verschwörungstheoretiker-Reihe sich eingereiht hat. Und dadurch, dass er es sehr geschickt macht, also seine Sachen sehr geschickt verbreitet, eine vergleichsweise große Anhängerschaft hat. Ist eins der Sprachrohre der Truther, also dieser Leute, die glauben, dass wir alle, also ne, so, weißt du, was Truther sind? Mm-mm. Ist halt so auch eine Verschwörungstheoretiker-Ecke, die sagen halt, ja, die Medien belügen uns alle, die Medien sind nur Sprachrohr von wenigen Mächtigen, die uns verdummen sollen, aber wir haben halt die Wahrheit erkannt und wir verbreiten jetzt die Wahrheit. Mohammed Atta ist nicht mit dem Flugzeug in die Twin Towers geflogen, World Trade Center 7 ist gesprengt worden, also die erzählen halt einfach Scheiß und tun aber so, als wären sie irgendwie journalistisch tätig. Und manchen gelingt es halt, sich den Nimbus des sauber arbeitenden Journalisten zu geben, indem sie immer von 5 Interviews, sage ich mal, 4 mit sinnvollen Menschen machen und das 5. dann aber mit jemandem, der Unsinn erzählt. Mhm. Und dadurch kriegst du dann halt relativ schnell den Eindruck, dass alles, was sie machen, sinnvoll ist. Ja, was die Vrindheit zu Ken Jebsen sagt. Mein Gott, wenn ihr meint, folgt ihm halt. Mark fragt, ich höre gerade die Vrindheit Spezial Dr. Sommer an und da kam bei mir die Frage auf, warum Männer der Frauen, Mensch, Kinders, ey, wie wär's, wenn ihr wenigstens mal irgendwie die Fälle richtig habt und Plural und so nochmal. Ich höre mir gerade die Vrindheit Spezial Dr. Sommer an und da kam bei mir die Frage auf, warum Männer der Frauen dreckige Namen gibt, einen Sexist, während eine Frau, die eben dies bei Männern macht, in der Regel 1,99 die Minute bekommt. Ach so, warum Männer, die Frauen dreckige Namen geben, Sexisten genannt werden, wird da vermutlich stehen müssen normalerweise, während eine Frau, die eben das bei Männern macht, in der Regel 1,99 die Minute bekommt.
Weil
nein, das
Männer
ist die
damit einen sexuellen Dienst an sich selbst vorführen und die Frauen dafür bezahlt werden, das ist am Mann tun.
Dienstleistung vorführen, genau. Der Peter. Der Peter fragt, an Alex, also an dich geht die Frage, wird Ojej im Polnischen wie ein deutsches Oje verwendet und wie wird es eigentlich ausgesprochen? Also O-J-E-Y.
Ojej.
Und was heißt das?
Oje mine. Ach du je mine.
Also Ojej, also ein offenes ein offenes O sozusagen.
Ja, genau.
Mensch, wir rauschen hier durch die Fragen durch. Der Philipp wüsste gerne, wenn du einen Film drehen dürftest, welche drei Schauspieler würdest du dafür auswählen und was wären ihre Rollen? Da weiß ich keine Antwort drauf auf so eine Frage.
Ich schon.
Echt?
Ja. Ich würde alle Frauen mitspielen lassen, die ich toll finde. Und zwar Rose Leslie, in die bin ich verliebt.
Mhm.
Und Lizzie Kaplan, in die bin ich auch verliebt. Und Chloe Sevigny, in die bin ich auch verliebt. Und das sind alles tolle Frauen mit tollen Nasen und tollen Augenbrauen.
Mhm.
Und die müssten da einen Roadtrip zusammen machen. Ist auch eine Brünette, eine Blonde, eine Rothaarige. Finde ich gut. Überhaupt mehr Frauen für Roadtrips.
Was Alexandra sagt.
Ja.
Martin fragt, mit wem würdet ihr gern ein Duett singen?
Also ich konnte ja mal singen, ne?
Ich nicht.
Also ernsthaft, ich konnte mal wirklich gut singen. Ich war der Liebling im Chor und alles. Und dann habe ich angefangen zu rauchen und dann war die Stimme weg. Dann konnte ich es halt nicht mehr. Und was ich mir immer toll vorgestellt habe, war ein Duett, das auf einer sehr schönen, hohen Stimme und auf einer tiefen Stimme beruht. Und beides Frauen, wie bei den Shakespeare Sisters, falls du die noch kennst.
Nee.
Das waren zwei Frauen, sehr dunkel geschminkt und ziemlich creepy ausschauend. Hello, hello, turn the radio on, sagt ihr das noch?
Ach Gott, ja, furchtbar.
Ja. Mhm. Und die hatten diese Dynamik aus tiefer und hoher Stimme. Mhm. Und sowas finde ich einfach nur geil. Und in diesem Sinne, ich hatte immer eine hohe Stimme und meine Duettpartnerin müsste dann eine tiefe haben.
Ich kann nicht singen, ich kann nicht singen und ich kann nicht singen, also das ist eine kategorisch falsch, die Frage. Ja, nee, kann ich nicht drüber nachdenken, weil ich noch nicht mal, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung, David Byrne, der kann auch nicht singen. So, der Jan fragt, versteht ihr den Hype um die Vapiano-Restaurants?
Nö. Was ist denn das? Ist das
weshalb,
mit den Nudeln der Pizza?
Es geht dann noch weiter. Weshalb möchte plötzlich jeder in ein SB-Restaurant gehen, in dem das Essen immerhin durchschnittlich schmeckt, aber auch nichts Besonderes ist, dafür aber vergleichsweise teuer und mit ungemütlicher Atmosphäre? Ich sehe da keinen Hype.
Wenn es den gibt, ist da auch an mir vorbeigegangen. Ja. Ich weiß, dass es das gibt und so.
Ja, und es ist
aber
oft das Beste. Es ist oft, also auch wenn das, wenn Jan das durchschnittlich findet, es ist oft das beste Essen, was du kriegst. Also zum Beispiel am Bahnhof, also in Berlin am Hauptbahnhof, da gibt es einen Vapiano. Und ansonsten gibt es halt nur diese ganzen Scheißläden. Und wenn ich in Berlin am Hauptbahnhof was essen will, dann gehe ich da halt hin. Aber einen Hype sehe ich da nicht. Paul fragt, und zwar fragt er das im September 2013, ist die AfD noch relevant?
Ist für dich die Frage.
Das werden wir rausfinden, ob die noch relevant ist. Ne? Mal gucken, wie viele Schnuller-Nazis die Partei wählen werden am 25. Keine Ahnung, ob die noch relevant sind. Ich finde sie irrelevant. Die Presse findet sie relevant. Also ich glaube, die Presse findet die AfD sexy und schreibt sie darum hoch. Genauso wie sie damals die Piraten sexy gefunden haben und hochgeschrieben haben.
Mhm.
Nur bei den Piraten ist es nicht so gefährlich. Also ich glaube, dass die Presse gerade mit dem Feuer spielt. Weil sie Ich halte die AfD halt für durchaus gefährlich, weil das nämlich eine Nazi-Partei ist.
Ja.
Und die kommt halt im Gewand.
Und von konservativen Christen unterwandert oder was?
Die kommt halt im Gewand des konservativen Intellektuellen daher, aber ich glaube, das sind Nazis.
Mhm.
Das ist auch eher begründet in einem Gefühl, das ich habe. Und natürlich gibt's da die üblichen Ausfälle, ne? Und ich glaube auch, dass dieser Bernd Lücke, der diesen Verein sich ausgedacht hat, ich glaube, dass auch der mit dem Feuer spielt. Ich billige diesem Mann zu, dumm zu sein. Ich glaube nicht, dass der Grund durchgehend bösartig ist. Ich glaube, der ist zu doof zu begreifen, welche Geister er da gerufen hat. Ich glaube, dazu ist er tatsächlich zu engstirnig, auch wenn er sich so gerne mit seinen vielen akademischen Titeln schmückt. Aber gut, wir werden's merken. Vielleicht sind die Deutschen ja doch in der Summe oder im Durchschnitt schlau genug, sich nicht von solchen falschen Propheten verarschen zu lassen. Mal gucken. Sebastian will wissen. Hallo Dr. Vrindt. Das ist eine Frage an dich. Ich war selber nie bei der Bundeswehr, wohne aber jetzt in einer relativ kleinen Stadt mit gleich zwei großen Kasernen und so kann es vorkommen, dass man genötigt wird, zu gesellschaftlichen Ereignissen eine Kaserne zu betreten, weil dort ein Fest, eine Hochzeit oder sonst was stattfindet. Wenn der Pförtner mich dann militärisch grüßt, wie ist meine korrekte Antwort als Zivilist? Sollte ich den militärischen Gruß erwidern? Ganz korrekt oder reicht ein informelles Winken von der Stirn? Oder genügt vielleicht ein freundliches Nicken?
Ich bin mit dieser Frage komplett überfordert.
Naja, die Frage ist doch eigentlich, wie verhalte ich mich in mir völlig fremden Soziotopen, oder? Also du gehst in eine Kaserne, da gelten bestimmte Verhaltensregeln, die grüßen sich halt auf eine bestimmte Art und Weise. Machst du mit oder machst du nicht mit?
Weißt also
woran,
du,
woran machst du dieses, fest, ob du mitmachst oder nicht?
Ja, dieses Thema macht mich so fertig. Ich muss sagen, das ist eins meiner wunden Punkte oder wo ich einfach schnell wütend werde. Was, weil
Kasernen?
Nein. Ich habe dasselbe mit Kirche.
Mhm.
Vor ein paar Jahren musste ich zum 80. Geburtstag meiner Oma nach Polen fahren und dieser Geburtstag wurde kirchlich gefeiert. Das bedeutet, dass alle Gäste auf eine Messe mussten.
Mhm.
Und da saß ich da. Und ich habe für mich persönlich beschlossen, nicht die Kommunion entgegenzunehmen, nichts ins Körbchen zu werfen und auch nicht zu knien an den Stellen, wo gekniet wird.
Mhm.
Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht gläubig bin.
Mhm.
Und weil ich das nicht gut heiße und weil ich mich damit nicht identifiziere. Also ich bin auch nicht in der Lage, das zu spielen. Andererseits war mir immer sehr bewusst, dass ich kritisch beäugt werde und dass sich alle Tanten, die da drum um mich herum sitzen, fragen, warum ich denn nicht zur Kommunion gehe. Habe ich etwa nicht gebeichtet? Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, denn normalerweise bin ich ein Mensch, der sagt, ach komm, du kannst noch mal ein Auge zudrücken. Man muss ja nicht immer so auf seinen Prinzipien herumreiten. Man muss sich auch an fremde Sitten anpassen können, um niemanden zu verletzen und so weiter. Ich bin da eigentlich sehr, sehr offen und auch bereit, mich zu verstellen. Aber in diesem Kontext ging es einfach nicht, weil ich irgendwie innerlich gewirkt habe. Und genauso wird es mir eigentlich bei den Kasernen gehen. Ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten soll und deswegen würde ich dieser Sache fernbleiben. Dumm ist nur, dass der Fragesteller in so einer Gegend wohnt. Also ich heiße alles aber Militärische genauso wenig gut wie alles Kirchliche.
Der Maßstab wäre dann doch aber eigentlich, also wenn ich das jetzt aus der Kirchensache rüberziehe, der Maßstab wäre dann doch eigentlich, verhalte dich nur insoweit wie die anderen, wie du auch selbst bist wie die anderen.
Ja.
Und die Antwort auf die Frage, wie geht man denn damit um, als Zivilist in eine Kaserne zu kommen und da salutieren die Leute oder grüßen sonst wie militärisch, heißt das salutieren, heißt das immer, egal, dann wäre die Antwort auf die Frage, wenn du kein Soldat bist, mach das, was du immer machst, wenn du jemanden grüßt.
So. Ja.
Wenn du kein Christ bist, also wenn du diesen ganzen Zinnober in der Kirche nichts mit anzufangen weißt, kniest du dich halt nicht hin. Wenn du kein Soldat bist, salutierst du halt auch nicht. So.
Ja, und das kann auch aber keiner von mir verlangen.
Nee, natürlich nicht.
Ich meine, der Typ da an der Pforte, der weiß ja, dass es möglich ist, dass du ein Zivilist bist, ja, dass du keiner von denen bist. Das weiß der. In der Kirche ist das schon schwieriger. Also normalerweise vermutet man ja keinen Ungläubigen in einer Messe.
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich würde einfach nur nicken. freundlich nicken.
Ja, oder guten Tag sagen.
Ja, genau.
René schreibt, hallo Zukunft. Vorgestern war die Bundestagswahl 2013 und es ist noch unklar, welche Koalition regieren wird. Daher meine Frage an euch in der Zukunft. Welche Parteien sitzen auf der Regierungsbank und wie machen sie sich? Und bereuen wir schon, dass die FDP rausgeflogen ist?
Nein, bereuen wir nicht.
Sicher?
Keine Ahnung, musst du beantworten.
Ich frage mich oft, ob die AfD überhaupt so sexy für die Presse hätte werden können, wenn wir die FDP noch im Parlament hätten. Das frage ich mich recht häufig.
Okay. Mhm.
Also ich spiele den Ball tatsächlich und absichtlich und natürlich ist das eins meiner Lieblingsthemen, dieses Presseversagen, das wir in Deutschland regelmäßig beobachten können. Also ich spiele den Ball absichtlich über die Presse, weil nur die Presse in der Lage ist, solche Parteien wie die AfD groß oder klein zu machen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir die FDP noch im Parlament hätten und die ihren komischen, hässlichen, leicht menschenverachtenden Wirtschaftsliberalismus weiter hätten treiben können, vielleicht die AfD nicht ganz so attraktiv geworden wäre. Also weil es dann eine andere Reibungsfläche noch gegeben hätte. Ich mag mich täuschen. Keine Ahnung. Ich bin mir halt nicht sicher. Auf der Regierungsbank sitzt eine große Koalition. Sprich CDU und SPD. Wir haben immer noch Angela Merkel als Kanzlerin, die im Übrigen auf den Wahlplakaten, die überall rumstehen, 30 Jahre jünger aussieht, als sie tatsächlich aussieht. Ist das mal aufgefallen? Ich habe mich gestern echt kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Die haben die halt so glatt gefotoshoppt, die sieht überhaupt nicht so aus. Also Angela Merkel sieht nicht so aus wie auf diesen Fotos. Das ist total abgefahren. Naja. Ja, und wie macht sich die Regierung? Hast du das Gefühl, dass du schlecht regiert wirst gerade?
Oh, frag mich doch nicht zu politischen Themen. Das soll mich alle in Ruhe lassen.
Ja, Demokratie gibt's nicht für lau, ne? Ich mach dir jetzt kein schlechtes Gewissen. Okay, ist okay. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, nicht regiert zu werden. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich habe das Gefühl, dass da eine sehr hochbezahlte Verwaltung nur noch stattfindet, aber keine Regierung. Ich habe nicht das Gefühl, dass Politik passiert, dass Interessen ausgeglichen werden, dass es vielleicht sogar mal, also das wäre ja ganz toll, eine Vision gibt für die Zukunft. Ja, Deutschland 2050. Was soll da eigentlich sein? Was wollen wir da hier eigentlich tun? Wie wollen wir miteinander leben? Und das sehe ich halt nirgends und das finde ich ziemlich, ziemlich tragisch.
Hast du das jemals gesehen? Denn ich habe das noch nie gesehen. Denn wenn es mal jemals so weit sein sollte, wäre ich die Erste, die mit offenen Augen, offenen Armen hinausrennt.
Die Agenda 2010. Man muss das nicht mögen, was da die SPD verbockt hat.
Ja.
Ich mag das auch nicht. Und ich finde auch, dass die SPD dafür es verdient hat, unterzugehen, aus den Parlamenten rauszufliegen und so weiter. Nichtsdestotrotz war das eine Zukunftsvision, die hatten. Die haben gesagt, wir bauen hier jetzt was um und wir machen es so. Und das haben sie dann gemacht und es hat eine Auswirkung gehabt. Das vermisse ich gerade sehr. Ich vermisse, dass sich da eine Regierung hinstellt und sagt, so pass mal auf, wir haben hier so eine Zukunftsvision. Und da würden wir gerne hin. Oder wir machen das jetzt sogar einfach mal so. Stattdessen wird da nur gelabert. Ja. Ist natürlich auch relativ schwierig. Also die SPD hat es insofern einfacher, als sie die SPD ist halt eine Ideologie, also es sind halt Ideologen. Die Konservativen haben halt nicht wirklich eine Ideologie, sondern das sind halt Opportunisten. So, ne? Möglichst einfach nur, ja, am besten sollte alles so bleiben, wie es ist, vorausgesetzt, ich profitiere davon. Ne? So wie früher. Und die anderen, also die SPD ist natürlich immer in einer ideologischen Position gewesen und darum haben sie es etwas einfacher gehabt zu sagen, so wir beschließen das jetzt und machen das. Da muss man dann halt nicht so viel diskutieren, wenn man ideologisch festsitzt oder feststeht. Aber es ist halt gar nicht. Also ist es auch im Kleinen nicht. Ich frage mich auch, was ist eigentlich hier mit Berlin? Ja? Also gut, wir haben jetzt einen regierenden Bürgermeister, der das ist, was man eine lahme Ente nennt. Der bringt halt überhaupt nichts. Aber ich würde zum Beispiel, also wenn unser regierender Bürgermeister irgendwie ein bisschen, also wenn er nicht so eine Trantüte wäre, dann würde der sich hinstellen und würde eine Zukunftsvision formulieren für Berlin. Einfach mal sagen, so, was machen wir die nächsten 20 Jahre hier? Ja, wollen wir weiterhin irgendwie die Freiflächen zumüllen lassen oder so? Oder wollen wir vielleicht, weiß ich nicht, da Fußballplätze hin? Irgendwas passiert nicht. Nichts passiert. Ich langweile dich, entschuldige. Andreas. Andreas fragt, wie geht ihr mit Nachrichten um, die ihr anfangs nicht beachtet hattet und sich dann doch zu einem großen Ding entwickelt haben? Lest ihr die alten Nachrichten, ignoriert ihr solche Geschichten oder gibt es irgendwo Zusammenfassungen von Nachrichten? Zum Beispiel dieses Geiseldrama in Kenia. Kein Plan, wie es dazu gekommen ist, warum das so wichtig ist. Jetzt, da die Nachrichten aber voll davon sind, wüsste ich das gerne.
Ich muss sagen, dass ich total zeitungsapathisch geworden bin. In diesem Sinne, heutzutage wird jede Nachricht zu etwas total Wichtigem aufgebläht.
Ja.
Ja? Und ich kann mittlerweile wirklich nicht unterscheiden, ob das jetzt was Ernstes ist, so nach dem Motto, Russland zettelt den Dritten Weltkrieg an, oder ob einfach nur jemand wieder seinen Kommentar abgibt. Mhm. Und diese Unfähigkeit, da zu unterscheiden, führt dazu, dass ich die Tagespresse eigentlich gar nicht mehr lese.
Ja.
Und wenn ich was lese, dann irgendwelche Zusammenfassungen tatsächlich in Wochenzeitungen wie der FAZ oder so.
Genau. Genauso mache ich das auch. Ich lese keine Tageszeitung. Falsch. Ich lese die Taz. Nicht regelmäßig. Ich habe sie zwar im Abo, aber ich komme halt nicht regelmäßig dazu, sie zu lesen. Aber immerhin gucke ich mal rein. Aber im Prinzip lese ich keine Tageszeitungen, weil diese ständige Aufgeregtheit, alles ist immer massiv.
Ja.
Massive irgendwas, Demonstrationen oder so, ja. Genau, die Aufgeregtheiten, die nehme ich nicht mit. Und dadurch, dass ich die nicht mitnehme, bin ich sicherlich nicht immer, wie soll ich sagen, habe ich nicht immer das gleiche Informationsvolumen, das meine Umwelt hat.
Mhm.
Die irgendwie ja schon anfangen rumzupöbeln, teilweise die Leute, wenn das Fernsehen es wagt, nicht einen Dauerstream von irgendeiner Demonstration zu zeigen oder so. Es ist die Tages. Ich halte mich da raus. Ich gucke auch nicht auf Spiegel Online oder so. Ich finde halt die Tagesschau immer ganz interessant, weil die lassen sich halt ein bisschen Zeit, bevor sie anfangen zu berichten. Die sind nicht ganz so hektisch. Manchmal übersehen sie dadurch dann auch einzelne Sachen, also Tagesschau, Tagesthemen. Aber da ist halt so ein bisschen Gelassenheit drin. Also ich nehme dann immer schön dieses. Damals, als die Revolution in Ägypten losging, war ich gerade mit meiner Freundin auf Mallorca. Eine Woche. Mhm. Und wir hatten kein Fernsehen im Zimmer, wir hatten kein Radio, das Internet hat nicht richtig funktioniert und ich habe nur mitgekriegt, da ist irgendwie was los. So, und was ich vor allen Dingen mitgekriegt habe, wenn ich mal auf Twitter geguckt habe, war, dass sich alle, gefühlt alle darüber beklagt haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht in Dauerschleife berichtet. Dann kam ich zurück nach dieser einen Woche. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat berichtet. Und zwar genau so, dass ich nach dieser einen Woche mit ein bisschen Fernsehgucken genau auf dem Stand war, auf dem alle anderen auch waren, die sich gerne eine Dauerschleife angucken wollten und das eventuell sogar getan haben. Das ist, ja, und das entspricht ja auch dann dem Lesen von Wochenzeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beispielsweise, ja.
Mhm.
Ja.
Holgi, ich muss jetzt auf einen Geburtstag, deswegen müssen wir jetzt schon die Höflichkeitsfrage einleiten.
Aber, das ist doch. Ja, dann mach mal.
Obligatorische Höflichkeitsfrage von Lescher. Wie geht es uns heute?
Gut. Es geht mir gut. Punkt.
Mir geht's auch gut und ich finde es aber schade, das muss ich nochmal schnell erzählen, dass ich meine Geschichte am Anfang nicht erzählen konnte, weil
ich dir wieder reingequatscht habe.
Ja, weil du reingequatscht und weil ich habe ja von Salem erzählt, von diesem scheiß Internat.
Mann,
ne?
Du musst mich dann immer bremsen, wenn ich dir reinquatsche. Ich merke das doch selber nicht, weißt du doch.
Ja, aber ich will jetzt erzählen schnell,
okay,
weil
schnell.
Das ist ein großer Grund, warum es mir eigentlich gut geht. Und, also in Salem gibt es den Affenberg. Und der Affenberg, das ist ein Affenpark, beziehungsweise ein Affenwald. Man bezahlt 8 Euro und dann betritt man den Wald, der wirklich riesengroß ist, aber für Touristen ist der Raum ein bisschen kleiner. Und dort leben frei Berberaffen. Das heißt, man spaziert durch den Wald, guckt so hoch auf den Baum und da flackt da so ein kleines Äffchen und schläft. Und man kann sich am Eingang eine Handvoll Popcorn nehmen und dann die Äffchen füttern, die auf solchen Geländern sitzen. Und du hältst denen das Popcornstück hin und die greifen mit ihrem kleinen Patschehähnchen in deine Hand und nehmen sich das raus und mampfen das. Und dieses, das war für mich ein solches Erlebnis, das hat mir wirklich das Herz geöffnet und mich so richtig happy gemacht. Das war so schön. Und außerdem gibt es da auch Störche. Das sieht man auch nicht jedes Mal, dass irgendwie 20 Störche auf einem Haufen über dir hinwegfliegen. Eine sehr, sehr gute Sache. Das wollte ich nur erzählen.
Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ja.
Ist nicht tot.